Unsere heutige Rezeptur.
Man nehme 50 Gramm Wing Commander. Mit einer Prise Commander Keen auf mittlerer Flamme köcheln. Anschließend mit Wave Race ablöschen, ziehen lassen und mit Ultima garnieren. Sowie angemessen servieren. Und damit freuen wir uns auf einen köstlichen, ausgebliebene Spielefortsetzung Stew.
Nintendo alleine könnte schon 3 Stew-Töpfe füllen.
Pixel Stew, der köstliche Retro-Eintopf für die Ohren.
Liebe Leute, hallo, willkommen zu unserem neuen Podcast. Große Premiere heute bei uns. Ihr hört Pixel Stew.
Ich wollte den Namen sagen, Nils.
Pixel Stew.
Das sind die ersten Sekunden, die ersten Minuten eines großen neuen Podcast-Projektes namens Pixel Stew. Was macht denn den Pixel Stew erstmal aus? Was haben wir uns denn vorgenommen?
Ja, wir sind natürlich, wir müssen uns ja irgendwie abgrenzen von der großen Konkurrenz, nicht? Da gibt es ja so einiges auf dem Markt, was gerade so Retro-Themen angeht. Und wir wollen natürlich euch auch einen Erlebnis-Podcast geben. Warum Erlebnis-Podcast? Und zwar wollen wir euch nicht nur mit Fakten bombardieren, sondern auch mit unseren eigenen Erfahrungen und Geschichten aus unserer Vergangenheit. Wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht auch ein bisschen nerven und dadurch auch diesen Pixel Stew etwas schmackhaft machen.
Ganz genau. Pixel Stew, du hast es schon so schön gesagt, das ist halt hier ein bunter Eintopf. Und der Eintopf im Retro-Bereich bezieht sich dann darauf, dass wir, egal ob Hardware, Software oder alles, was dann wirklich auch mal einfach im Retro-Bereich dann ansässig ist, hier gerne ein wenig aufbereiten und mit unseren persönlichen Erlebnissen untermalen und euch auf die Ohren versüßt bringen wollen. Das soll quasi unser individueller Touch in dem Bereich der Retro-Podcasts sein. Das ist natürlich ein Haifischbecken, aber wir werden uns da schon ein wenig durchbeißen, Nils, ne?
Solange uns keiner angelt, ist das okay.
Jetzt habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, dass der Nils. Ich sage auch noch mal ganz kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin der Jan, bin auch als Fisch unterwegs. Der ein oder andere kennt mich halt als Fisch. Insofern hat das ganz gut gepasst, gerade mit dem Haifischbecken.
Geschickte Überleitung.
Und ja, es ist halt so, dass wir beiden ein gewisses Alter erreicht haben und so auch deutlich und erlebnis- und lebhaft über unsere Retro-Gaming-Erfahrung hier jetzt ein wenig sinnieren können. Die heutige Folge hat den etwas sperrigen Titel Ausgebliebene Spielefortsetzung. Unter Ausgebliebene Spielefortsetzung kann man erstmal definitionstechnisch sich die Frage stellen, was sind denn Spielefortsetzungen? Ist es so, dass vielleicht wie bei unserem bekannten Klempner Super Mario die erschienenen 34 Spiele alle zu einer Reihe gehören? Oder ist es eher jetzt hier ein Franchise, wo wir dann jetzt hin zu tendieren würden? Und ab wann ist es überhaupt eine Reihe? Nils, was meinst du dazu?
Tja, also so standardmäßig würde ich schon sagen, dass wir vielleicht von 2 bis 3 Produkten von einer Reihe sprechen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Filmtrilogien denke oder solche Sachen. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Sachen, wo wir uns wünschen, dass es davon vielleicht mehrere Teile gegeben hätte oder es einfach nie zur Produktion oder zur Veröffentlichung mehrerer Teile kamen, die vielleicht mal geplant waren.
Und dann auch im Genre bleibend, sag ich mal. Wir haben ja auch hier, ich sag mal, unseren Kirby, der jetzt auch wieder ganz frisch auf die große Bühne getreten ist, der nicht nur als Jump-and-Run-Ikone hier Auftritte hatte, sondern auch mal in einem Flipperspiel oder ähnlichem dann verwurstet wurde, muss man ja schon fast sagen. Und das ist natürlich dann als Reihe für mich gar nicht so komplett, weil das sind dann, es ist halt Kirby, die IP, ähnlich wie bei Mario. Und dann muss man wirklich sagen, ist hier in dem Beispiel Kirby's Dream Land 1 bis 3 die Reihe. Und die ist auch scheinbar abgeschlossen, weil das neue Spiel ist ja das vergessene Land.
Also gleich mal als Einstieg. Wir reden heute nicht über Half-Life 3. Jetzt schalten schon die Ersten ab an den Radiogeräten da draußen. Und wir reden auch nicht über Half-Life 2 Episode 3. Ne? Also falls ihr das jetzt noch erwartet habt, so als kleinen Gag. Ja, die letzten Tage waren sehr dankbar für dieses Thema, weil wir unter anderem bis vor ein paar Tagen noch Monkey Island auf der Liste stehen hatten, unter dem Thema ausgebliebene Spielefortsetzung.
Konnten
wir streichen, weil der liebe Ron Gilbert hat sich mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey Leute, ich habe da einen neuen Teil in der Entwicklung. Entwicklung, Return to Monkey Island. Ich musste erstmal gucken, ob der Titel tatsächlich noch nicht in anderen Teilen gebraucht wurde, weil es gibt ja auch Escape to Monkey Island und so weiter. Und Return to Monkey Island gab es tatsächlich noch nicht, auch als Fanprojekt noch nicht. Also es ist ganz aufregend, was er jetzt tatsächlich uns mit Return to Monkey Island präsentieren wird. Es soll ja eine direkte Fortsetzung zu Teil 2 sein. Da frage ich mich natürlich...
Sind 3 und 4 nicht mehr Kanon dann?
Oder wie kriegt er dieses verhunzte Ende von Teil 2 hin, wieder hingebogen, was er ja offensichtlich gar nicht geplant hatte anfangs. Von daher wird es da ganz interessant zu sehen, was quasi uns dieser neue Teil bringt. Und eben, was du auch sagtest, sind die anderen Teile jetzt nicht mehr Kanon, was ich sehr schade finde. Weil, um vielleicht mal diese Monkey Island-Diskussion ein bisschen aufzunehmen, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Teil 2. Teil 1 halte ich bis heute immer noch für einen der großartigsten PC-Spiele. Aber Teil 2 brachte mir irgendwie nicht diese stimmungsvolle Karibik-Atmosphäre, wie sie Teil 1 gebracht hat, aber wieder Teil 3 bringt. Mhm. Und Monkey Island 2 hat für mich einfach bis heute ein total inakzeptables Ende, wo ich einfach nur dachte, was passiert da? Was hat er sich dabei gedacht? Er kann doch jetzt nicht sein ganzes Monkey Island-Franchise gegen die Wand fahren. Und zwar war das sehr abstruse Ende von Monkey Island 2, nämlich die Auflösung, dass sich Guybrush und ich glaube sein Bruder LeChuck in einem Freizeitpark befunden haben die ganze Zeit. Also sowohl offensichtlich während Teil 1 als auch Teil 2. Ich weiß gar nicht, ob es da in Teil 2 zumindest einige Hints zwischendurch gab, aber auf jeden Fall war die Auflösung, dass quasi Guybrush sich das alles nur vorgestellt hat, wie in einem Traum, und die beiden sich die ganze Zeit in einem Freizeitpark aufgehalten haben, wo die quasi dann ganz am Ende von ihren Eltern zurückgepfiffen worden sind.
Das macht viel der Magie kaputt.
Und da dachte ich mir als großer Monkey Island-Fan bis dato einfach nur WTF, also wie man heute sagen würde. Und das hat für mich dann wiederum der dritte Teil ganz gut hingebogen, weil er das nämlich dann als, ich glaube, das hieß der Jahrmarkt der Albträume oder was hingestellt hat, dass sich quasi dann Guybrush das wiederum nur alles vorgestellt hat, dass er dort halt mit seinem Bruder LeChuck in einem Freizeitpark ist.
Das, also das Vorstellungsparadoxon hier, da geht es immer weiter.
Das fand ich sehr schön gelöst. Das war auch einer der Pluspunkte für mich, warum ich Monkey Island 3 sehr cool fand. Und wie gesagt, mit dem letzten Ron Gilbert-Teil Monkey Island 2 ich so gewisse Probleme hatte.
Aber Ron Gilbert ist ja laut eigener Aussage jetzt heimlich schon 2 Jahre mit seinem Entwicklungsteam dabei. Und ich glaube, der Teaser, der uns da präsentiert wurde, verspricht viel von dem alten Charme, von dem guten ersten Teil. Sodass man da durchaus hoffnungsschwanger sein darf, dass wir da diese Aura des ersten Teils dann wieder einfangen können. Und ich bin auch gespannt, wie er das... obwohl das ja dann schon in Monkey Island 3 aufgearbeitet wurde, jetzt nochmal neu aufarbeiten möchte und quasi eine andere Zeitschiene oder Handlungsschiene oder wie auch immer dann damit reinbringen will.
Also was man zumindest, glaube ich, im Trailer gesehen hat, dass er diesen Totenkopf aus Teil 3 tatsächlich eingebracht hat, was ja schon auf so gewisse Bezüge und Weiterverarbeitung hindeutet. Jetzt weiß man natürlich nicht, hat es Bezüge zur Geschichte von Monkey Island 3, es bleibt alles sehr, sehr spannend. Von daher, wie gesagt, ich sehe dem Ganzen nicht so ganz optimistisch gegenüber oder erwartungsvoll, weil ich auch ein bisschen Angst habe, was passiert jetzt mit dem Monkey Island 3? Ist das jetzt nicht mehr kanonisch? Yeah. Was passiert jetzt damit? Yeah. Und dementsprechend hoffe ich, dass das jetzt, also sowohl das Ende von Monkey Island 2 für mich rettet, als auch Teil 3 nicht beschmutzt.
Es ist mal so aber, also es ist aber auch schon ganz schön Druck dann jetzt, ne?
Ja.
Für den neuen Teil. Also da ist
ja. Vor allem alleine der Name, also wenn du Ron Gilbert bist und von Monkey Island sprichst, hast du schon einen gewissen Druck. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also von daher,
Meinst du denn, in der heutigen Zeit sind Point-and-Click-Adventures noch das probate Mittel, um gute Verkaufszahlen zu erzielen? Oder ist es hier eher so, dass dann Monkey Island als Titel selber dazu führen wird, dass es eventuell gute Verkaufszahlen gibt?
Ja, sowohl als auch. Also natürlich ist Monkey Island immer noch eine große IP. Und gerade muss man ja sagen, dass Leute wie wir im gehobenen Alter auch eine gewisse Kaufkraft haben. Ne? Im Gegensatz zu früher müssen wir die Sachen nicht mehr raubkopieren, sondern haben unser eigenes Taschengeld mittlerweile.
Raubkopieren war früher aber auch legal.
Und dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da, das haben ja jetzt andere Point-and-Click-Adventures auch gezeigt, dass dort auch eine gewisse Kaufkraft definitiv vorhanden ist und auch ein gewisser Absatz mitgegeben ist. Und dementsprechend glaube ich schon, auch aufgrund von Ron Gilbert, dem Titel und Point-and-Click-Adventure, dass das durchaus ein Erfolg werden könnte. Also es ging ja schon mal häufiger in die Hose, wo große Franchises quasi sich nicht treu geblieben sind, sondern in andere Genres abgerutscht sind. Und das ging dann gar nicht gut. Und von daher, denke ich mal, sollte Return to Monkey Island ein Point-and-Click-Adventure bleiben, die Voraussetzung auf jeden Fall gegeben, dass es ein Erfolg wird. Die Monkey Island-Reihe wird offensichtlich fortgeführt und fällt somit aus unserem Raster der ausgebliebenen Spielefortsetzungen. Wir hatten da nämlich auch schon mal eine Einteilung vorbereitet, die auch Monkey Island fallen würde. Wir steigen jetzt erstmal ein mit so gewissen Kategorien, und zwar Spieleserien, zu denen es keine Fortsetzung mehr gab, durch. Da gab es einige Spiele, die keine Fortsetzung mehr hatten, dadurch, dass das ganze Genreinteresse nicht mehr da war, wie zum Beispiel Weltraumshooter, wie bei Wing Commander, da kommen wir später noch dazu, Rundentaktik, Flugsimulation, Point-and-Click-Adventures, haben wir gerade schon erwähnt. Und eine Kategorie, die mir besonders am Herzen liegt, sind Golfspiele, weil ich immer noch auf eine Fortsetzung von Links warte. Da gab es leider auch nichts. Das hatte unter anderem Gründe, weil es zum Beispiel beim, ganz konkret im Fall von Links, es quasi den Platzhirsch Tiger Woods Golf irgendwann gab. Also es gab früher Links Golf und PGA Tour. Und irgendwann gab es keine Linksteile mehr, weil wahrscheinlich der Konkurrent zu groß war, um dann noch irgendwie einen Fuß auf den Markt zu bekommen, dass es sich einfach lohnen würde. Also weil es einfach ein Nischenspiel, ein totales Nischengenre ist.
Ja, dann wird vielleicht einfach wirklich der große, ich sag mal, derjenige, der die Marktstellung Nummer 1 hat, dann einfach immer mehr vom Kuchen weggenommen haben, und dann hat es sich für Links dann einfach nicht mehr gelohnt. Wie ist dann so...
Es ist einfach kein Platz
sich für natürlich, beide. Genau. Ja. Es hat sich natürlich beendet.
Dann haben wir nicht mehr erschienene Spiele, Fortsetzungen, Spielereien durch Publisher und Lizenzwechsel und Rechtefragen. Ganz kompliziertes Thema.
Boah, das ist ja super. Also hast du da ein schönes Beispiel?
Ich habe zum Beispiel als schönes Beispiel No One Lives Forever, was ein super schöner Shooter war, zwei Teile lang. Und dann wurde es irgendwann undurchschaubar durch zahlreiche Entwickler- und Markenrechtsverkäufe, dass keiner mehr durchgeblickt hat, wer hat überhaupt noch die Rechte an dem Spiel. Dann haben wir zu dem Thema noch Ready Sport Challenge, großartige Rennsportserie auf der ersten Xbox. Gerade Rally Sport Challenge 2 gehört für mich bis heute einfach noch einer zu den besten Rennspielen. In dem konkreten Fall wurde Entwickler DICE von EA gekauft, aber die Namensrechte blieben weiterhin bei Microsoft. Dann, das wird nachher noch bei Battlefront, kann ich schon mal so anteasen, großes Thema, ist die Schließung von Entwicklerstudios. Zum Beispiel wie bei Bizarre Creations, die wurden durch Activision geschlossen. Und dadurch kamen auch solche Spieleserien wie das großartige Project Gotham Racing nie zu einer Fortsetzung. Das blieb also bei Teil 4. Ja, und dann noch Unzufriedenheit der Publisher und Hersteller oder auch der Fans mit den jeweiligen Produkten, dass die Hersteller, meistens dann die Publisher, nicht zufrieden waren mit dem Stand der Arbeit vom Hersteller und gesagt haben, so, das Projekt wird jetzt eingestampft, ihr habt da zu viel Geld für ausgegeben. Oder dass es schon ein paar Teile gab und die Fans irgendwann gesagt haben, nein, der letzte Teil ist absolut grottig, da würden wir gar keine Fortsetzung von kaufen.
Der Hype ist over.
Der Hype ist over. So, das waren also so ein paar Kategorien zum Einstieg. Jan, was hast du denn so als ersten Pick für heute Abend rausgesucht?
Ja, als ersten Pick möchte ich dann doch noch weiter zurückgehen in der Zeit und befinde mich in den 90ern. Genauer Ende der 90er, und ich war ein absoluter Racer-Fan in der Zeit. Und auf einmal erblickte ich das schöne Spiel Viper Racing, was eine Dodge-Lizenz hatte und man mit echten Vipers da über die Piste rasen durfte. Man hatte auch dieses klassische blaue Modell mit den weißen Rallye-Streifen in der Mitte dann noch drauf. Und das hat einfach erstmal fahrerisch damals super viel Spaß gemacht. Und ich habe das mit meinem besten Freund in unglaublich vielen Sessions zusammengespielt. Bis wir auf einmal gemerkt haben, dass wenn man die Hupe drückt, ein kleiner Metallball geschossen wurde, was wir in dem Spiel jetzt nicht unbedingt erwartet hätten, weil das dann doch, ich sag mal, von mir aus Arcade-lastig war, aber dass der auf einmal, wenn man hupt, einen Metallball schießt, der sehr, sehr effektiv war, um Gegner damit von der Piste zu befördern, das haben wir nicht kommen sehen. Und als wir diese Hupe, diese Hub-Modifikation dann entdeckt haben, hat das Spiel nochmal einen Turnaround bekommen und wir haben das, glaube ich, dann ein halbes Jahr nicht mehr aus der Hand gelegt. Das Spiel ist von Monster Games damals entwickelt worden und von Sierra gepublished, kam auch nur für den PC raus und hat aber niemals eine Spielefortsetzung bekommen. Es war vielleicht auch einfach zu sehr im Genre gemixt, weil wer möchte schon eine schießende Hupe haben, die jetzt nicht unbedingt mit einem Item wie bei Mario Kart zu tun hat, ja, sondern auf einmal aus dem Nichts kommt. Und seien wir mal ehrlich, wir sind hinterher einfach nur noch entgegengesetzt gefahren und haben mit der Hupe die ganzen Gegner da weggeschossen, bis sie ganz kaputt waren.
Ja? Seid ihr euch sicher, dass das ein geplantes Feature des Spiels war oder vielleicht einfach nur ein simulierter Werksfehler vom Autohersteller, dass da vielleicht beim Hupen tatsächlich irgendwas rausfliegt?
Das ist ein schöner Einwand auf jeden Fall, über den ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht habe. Aber jetzt, wo du das sagst, weiß ich gar nicht, ob das im Standardbereich des Spiels so vorgesehen war oder ob wir in den Optionen irgendwo irgendwie Honkball oder irgendwie sowas gefunden haben, was wir dann aktiviert haben, was uns dann nochmal eine ganz neue Sicht auf das Spiel gegeben hat. Das haben ja Spiele früher ganz gerne nochmal eingebaut, dass man irgendwo einen Klick gemacht hat und auf einmal hat man solche Zusätze da mit rein, so Special Features mit reinbekommen. Da war Viper Racing für mich wirklich eine Offenbarung, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe und bin dann halt in meiner Racer-Liebe mit Hang zur Zerstörung, nicht immer nur durch Huben, vielleicht auch mal durch Rammen, dann hinterher zum Destruction Derby gekommen. Das ist aber schon jetzt eine weitere Spielereihe, die können wir vielleicht später nochmal nachschieben, weil ich möchte ja jetzt hier nicht hier durchrasen, mein lieber Nils.
Also, du hast ja gerade von Durchrasen gesprochen. Das wäre zum Beispiel bei diesem Viper-Spiel bei mir gar nicht der Fall gewesen, sondern ich glaube, ich hätte erst nach vielleicht 2 Stunden angefangen, bei dem Spiel durchzurasen. Weil in der Nachbearbeitung habe ich nämlich auch ein sehr großes Feature gefunden, was das Spiel schon hatte. Weißt du nämlich, was das war?
Ein großes Feature?
Ja.
Ölspuren? Konnte man Ölspuren legen oder ähnliches?
Man durfte nämlich die Fahrzeuge selber anmalen.
Ah, ja,
und
schön.
Und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, das ging bei IndyCar Racing und bei den ersten NASCAR Racing Spielen auch. Da habe ich meistens Stunden zugebracht, bevor ich überhaupt das Spiel, dann das eigentliche Spiel auf der Rennstrecke gestartet habe.
Du bist also auch so ein Editor-Opfer. Wie heute, wenn man Destiny anmacht, muss man erstmal sich 2 Stunden einen Charakter erstmal formen.
2 Stunden ist noch sehr schnell. Ja. Also von daher, wie gesagt, habe ich es in der Nachbearbeitung mir angeschaut und gedacht, oh, das ist aber sehr interessant. Und man konnte dann, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das dann in einzelnen Dateien gespeichert wurde oder damals war ja auch das Internet durchaus schon ein Thema, mit anderen Usern quasi, mit anderen Spielern austauschen, die ganzen Texturen und Bemalungen, die man da angefertigt hat.
Was? Hast du die Hupe auch mal gedrückt damals?
Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Vielleicht dachte ich auch einfach, dass es ein Bug ist.
Das war der goldenste Bug, den man sich wünschen konnte. Unser lieber Nils hatte es eingangs schon erwähnt. Es gibt eine gewisse Kontroverse zu dem Spiel Battlefront 3.
Leute, ich bin ja ein großer Star-Wars-Fan. Und daher ist es mir ein großes Anliegen, möglichst ausgiebig in unseren zeitlichen Grenzen von heute Abend über dieses Spiel zu reden. Und weil ich auch ein großer Anhänger der ersten Battlefront-Reihe bin, also in den 2000ern. Und daher habe ich zu dem nicht erschienenen Battlefront 3 ein paar Sachen recherchiert. Ich wusste halt bis vor ein paar Tagen nur, dass es halt damals nicht rauskam, aufgrund von Entwicklerproblemen. Und dass es dann irgendwann eingestampft worden ist. Und dann, wie einige von euch wissen, es dann in den 2010ern nach dem Aufkauf von LucasArts durch Disney dann zu einer neuen Battlefront-Auflage gekommen ist. Aber was war eigentlich mit diesem Battlefront 3? Und warum liegt mir das so am Herzen? Also natürlich liegt es mir erstmal am Herzen, weil ich Teil 1 und 2 damals absolut grandios fand. Es war der feuchte Traum eines jeden Star-Wars-Fans. Es war ein Battlefield-Klon. Ich war damals ein großer Battlefield-1942-Fan. Und es gab für Battlefield tatsächlich schon so ein Star-Wars-Mod, wo man schon erahnen konnte, was das für ein Ausmaß haben könnte. Ein solches Setting, eine solche Spielart im Star-Wars-Universum. Als dann das eigentliche Spiel erschien, Battlefront, der erste Teil, war es natürlich absolut grandios für jeden Star-Wars-Fan. Es hat die beiden Epochen Klonkriege und Galaktischer Bürgerkrieg enthalten. Also wir bewegen uns jetzt hier Mitte der 2000er. 2005 kam Episode 3 noch raus. Und alles, was zu diesem Zeitpunkt das Star-Wars-Universum erweiterte, wurde absolut dankbar aufgenommen. Und wenn es dann noch eine gewisse Qualität hatte, natürlich umso mehr. Und das war halt im Fall von Battlefront so. Ihr hatte Klonkriege und Galaktischer Bürgerkrieg zur Auswahl auf jeder Karte. Und die Karten waren bekannte Schauplätze, aber auch neue Orte. Zum Beispiel gab es bei Battlefront 1 sogenannten Planeten Renvar. Der sollte eigentlich auch in Episode 3 gezeigt werden. Das war so eine Art Eisplanet, auf dem große Ruinen standen. Wurde dann aber anscheinend für Episode 3 gecancelt. Aber er tauchte eben schon in diesem Spiel auf. Also bot dementsprechend die Kartenauswahl eine relativ große Abwechslung an unterschiedlichen Schauplätzen. Man hatte sich aus dieser Zeit, in dieser Zeit noch nicht innerhalb von einem Kanon bewegt, wo man quasi entweder neue Orte einführt oder irgendwas, sag ich mal, irgendeinen Bezug zu haben musste zu bestehenden Sachen. Und dementsprechend war man da auch relativ flexibel, dass man sich sagte, okay, man führt jetzt einfach einen neuen Ort ein, der jetzt nicht in den Filmen auftaucht. Aber ist ja egal. Also wir müssen uns ja an keinen Kanon richten. Das muss ja dann nicht kanonisch werden.
Ach, diese alte Flexibilität. Sie großartig. Fehlt heute, ne? Sie ist großartig,
ist
wirklich.
Großartig, ja, ja. Worum ging es bei Battlefront? Battlefront war sehr ähnlich an Battlefield gehalten. Das heißt, kämpfen zwei Fraktionen auf der Karte um verteilte Kommandoposten. Das ist so das simple Spielprinzip, was 1:1 aus Battlefield übernommen wurde.
Also ein reines Multiplayer-Spiel, keine Kampagne.
Genau, und im Solo-Modus hast du quasi mit Bots gespielt. Mhm. Und die Spieler übernahmen also die Rolle eines Soldaten. Das war auch noch in verschiedene Klassen unterteilt, verschiedene Klassen der beiden kämpfenden Armeen. War dann unter anderem so, dass es den Scout-Scharfschützen beim Imperium gab oder den ganz normalen Stormtrooper, und die hatten schon alle verschiedene Eigenschaften. Unter anderem gab es hinterher auch nochmal so einen Jump-Trooper, der auch wie Boba Fett ein bisschen fliegen konnte. Dementsprechend war auch eine gewisse Abwechslung bei den spielbaren Charakteren geboten. Und ebenso konnten dann auch noch Helden übernommen werden, Helden und Schurken, die während des Spielverlaufs freigespielt wurden. Unter anderem, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat oder eine bestimmte Anzahl an Kills, dann konnte man dann halt Yoda zum Beispiel nehmen oder Darth Vader, je nach Epoche eben.
Waren das denn dann einfach nur quasi Avatare oder konnten die dann auch mehr, wenn du dann so einen Yoda hattest? Hat er seine Macht vollkommen entfalten können?
Das ist auch noch bei den neueren Battlefront-Teilen das große Problem, dass mir zumindest diese Helden und Schurken grandios überpowert sind und mir bis heute das Spielgeschehen, das Spielerlebnis sehr negativ beeinflussen, muss ich sagen. Das hat schon eine gewisse Auswirkung auf Balancing, wenn halt so ein Held oder Schurke plötzlich erscheint. Das ist bei den heutigen Teilen ja auch so, weil sich Darth Vader erstmal durch 10 Soldaten prügelt, bis er dann mal annähernd was verliert. Das fand ich damals ein super Feature. Oh cool, ich darf Obi-Wan spielen. Oh cool, ich darf Luke spielen. Ja, ja. Aber dann so im Multiplayer hat man spätestens gemerkt, ah okay, da kommt schon so ein gewisses Unbalancing rein. Ja, wie gesagt, es kam nochmal zu einem zweiten Teil, ein Jahr später, und zwar 2005. 2004 kam der erste Teil raus und beide Teile wurden von Pandemic Studios entwickelt. Und Publisher war zu dem Zeitpunkt LucasArts. Und das war schon ein relativ kurzer Zeitraum, weil das neue Spiel auch noch einige Zusatzfeatures bot. Und zwar hat man dort die Raumschlachten eingeführt. Man startete auf einem Raumschiff mit seiner Truppe und musste quasi ins gegnerische Raumschiff fliegen, um da Sachen zu sabotieren. Und konnte natürlich auf dem Weg dahin auch Sternjäger besetzen und dann Dogfights mit anderen Spielern fliegen. Also das war schon relativ umfangreich. Boah. Und hat gerade, je mehr man war, es gab zu diesem Zeitpunkt natürlich umso mehr Spaß gemacht.
Also das ist doch wirklich der absolute Traum von allen Wing Commander Fans aus der damaligen Zeit. Also dass man sowas wirklich im Videospiel einmal erleben darf.
Also das war...
Also gesagt, auch so technisch so gut umgesetzt, das muss man ja auch sagen.
Das war das absolute Highlight im Multiplayer. Und hättest du jetzt vielleicht eine Vorstellung, Jan, wie man dieses Highlight, also quasi Raumschiffe, Raumschlachten, wo man von einem Raumschiff ins andere fliegt, um das zu infiltrieren, in Verbindung auch mit Karten, die auf Planeten spielen, also auf dem Boden quasi noch kombinieren könnte? Hättest du da irgendwie eine Idee, wenn du jetzt Battlefront 3 rausbringen würdest, was so dein angekündigtes Feature wäre? So als Pitch quasi beim Publisher? Ja.
Also, du stellst mich gerade vor eine leere weiße Wand, wo nichts draufsteht. Insofern bitte ich dich, fülle meine weiße Wand. Was muss da draufstehen? Was wäre der Pitch?
Ich glaube, du denkst einfach zu unterambitioniert. Also im Gegensatz zu den Entwicklern von Free Radical Design, weil die waren, wie die folgende Geschichte zeigt, etwas zu überambitioniert.
Okay, die hatten eine total bunte Wand mit Neonfarben scheinbar.
Absolut. Ne? Ja. Du siehst auch hier schon, ich habe hier so eine kleine Skizze mitgebracht, die Free Radical Design offensichtlich LucasArts vorgelegt hat. Um mal die ganze Geschichte schon ein bisschen vorwegzunehmen, das Beispiel jetzt gibt sehr gute Einsicht, warum eine Spielerentwicklung quasi sehr, sehr groß scheitern kann. Und zwar war Entwickler von Teil 3 Free Radical Design. Free Radical Design ist durchaus dem einen oder anderen vielleicht in Erinnerung geblieben, weil Mitarbeiter dieser Firma früher bei Rare gearbeitet haben, an GoldenEye und Perfect Dark. Die hatten also schon sozusagen ihre Vorschusslorbeeren. Und Free Radical Design hatte in den 2000ern dann mit Timesplitters 1 und Timesplitters 2 auch einen großen Erfolg.
Man sagt da ja immer kommen wir so, auch gleich nochmal zu.
Man sagt ja immer, genau, man sagt ja immer, in Timesplitters war auch noch so die DNA von GoldenEye und Perfect Dark enthalten. Und dementsprechend hatten die Entwickler da große Vorschusslorbeeren. Es waren allerdings bis dato halt etwas überschaubarere Projekte, wie man sagen muss. Dementsprechend ging es dann so langsam für Free Radical Design auch mal so an größere Sachen. Und zwar entwickelte Free Radical Design ebenfalls nach Timesplitters 1 und 2 den dritten Teil. Und der war allerdings jetzt nicht mehr kommerziell so ganz erfolgreich, obwohl er quasi auch schon so ein bisschen als Halo-Killer gelten sollte.
Der dritte Teil hieß dann Future Perfect. 2005 ist der rausgekommen.
Hatte ja eigentlich großartige Features, wie dieser Koop-Modus im Story-Modus und auch großartige Multiplayer-Modi, wie auch Teil 2 schon. Das war also absolut grandios, aber es hatte halt nicht diesen kommerziellen Erfolg. Und damit sah sich Free Radical erstmal von einer Publisher-Suche für Timesplitters 4 ab. So, dann hatte man also ein bisschen Zeit und dann fasste man die Entwicklung oder erstmal einen Pitch für Battlefront 3 ins Auge. Und zwar war die Entwicklung für Battlefront 3 ausgeschrieben von LucasArts. Und da dachte sich Free Radical, okay, wie können wir quasi alles mal reinbringen, was der feuchte Traum eines Fans ist. Viele Leute im Team waren auch Star Wars Fans zu diesem Zeitpunkt. Und wie können wir das am besten LucasArts präsentieren? Also was könnte dieser grandiose Patch alles beinhalten?
Und jetzt kommt also diese farbenfrohe Wand auf uns zu, die bei mir gerade noch weiß war.
Jetzt kommt die farbenfrohe Wand. Aber ich muss dazu sagen, dass Free Radical sich nicht nur bei LucasArts beworben hat für Battlefront 3 zu dem Zeitpunkt, was ja durchaus schon sich als großes Projekt andeuten könnte, sondern sie haben sich auch noch bei Ubisoft beworben, nämlich für Haze. Haze kennt wahrscheinlich heute kaum noch jemand, behaupte ich mal. Aber Free Radical Design hatte relativ große Pläne, auch mit diesem Spiel, was sich in Kombination mit Battlefront dann nicht so als der beste Weg erweisen sollte, muss man sagen. Also sie haben offensichtlich verdammt gute Pitches abgeliefert von ausgeschriebenen Spielen und sie wollen was richtig Großes endlich mal entwickeln.
Kommt Haze gleich nochmal weiter in der Geschichte vor?
Ja.
Also, das war für mich ein Überraschungshit auf der PlayStation 3, muss ich leider gestehen.
Einer der wenigen. Also es kam halt so unter Publisher Ubisoft zur Haze-Entwicklung und das wurde auch sofort groß als Halo-Killer für die damalige Next-Gen angekündigt. Erstmalig auf der E3 2006. Wie ich schon gerade gesagt habe, Free Radical bekam aber auch den Zuschlag von LucasArts für Battlefront 3 durch den Pitch The Most Complete and Authentic Star Wars Experience Ever. Und zwar, um mal ein paar Features hier anzudeuten. Battlefront 3 würde den Bodenkampf von Battlefront mit dem Weltraumkampf von Battlefront 2 kombinieren.
In dem?
Wonach ich dich gefragt habe, um ein vielschichtiges Schlachtfeld zu schaffen. Die Spieler können als Jedi spielen, vom Boden in den Weltraum fliegen, ein Großkampfschiff zerstören und dann fliehen, während sie dessen Zerstörung beobachten, alles in einer Sitzung, an der auch andere Spieler teilnehmen. Es wäre ein zwangloses, unterhaltsames Erlebnis gewesen, das sowohl bei Gelegenheitsspielern als auch bei Hardcore-Spielern für hohe Verkaufszahlen und Zufriedenheit gesorgt hätte. Also,
Pitch.
So. Es wird hier vom vertikalen Schlachtfeld gesprochen.
Ja.
Und zwar, dass du nicht einzelne Schauplätze für sich hast.
Alles, die ganze All, Welt ist miteinander
auf dem Boden
verbunden.
Oder dazwischen, sondern quasi hast du eine Raumschlacht im All, sitzt in einem Raumschiff und denkst dir, ich muss gerade die Bodentruppen unterstützen. Vielleicht ist da ein Flaggenposten oder was gerade in Gefahr. Und fließt also runter. Direkt sollte es ohne Übergang funktionieren, vielleicht durch eine Wolkendecke oder was, auf die Map am Boden, um da deine Truppen zu unterstützen. Das war so als groß angekündigtes Feature in Planung.
Und hat denn der Nils aus 2004, Battlefront 2 schon geliebt hat, diesen Pitch schon irgendwo auf einer E3 oder ähnliches gehört und sich dann tierisch auf Battlefront 3 gefreut?
Also erst wurde die Entwicklung geheim gehalten und im Laufe der Zeit sickten dann immer mehr Details zum Spiel durch. Und als wir das gehört haben damals, war das natürlich, das wird das beste Spiel. Das ist klar. Also das ist eine logische Weiterentwicklung von Teil 2 und das hat es einfach gebraucht. Also du bist oben in der Weltraumschlacht. Ne? Stell dir vor, du kämpfst oben in der Schlacht von Endor um den Todesstern, ne? Damit endlich der Schildgenerator fällt. Denkst dir, warum fällt der nicht? Ich flieg einfach mal runter und nehme die Sache selber in die Hand. Fliegst runter nach Endor, um da den Schildgenerator zu sprengen. Bist mit den Bodentruppen auf einer Mission, sprengst den Schildgenerator, setzt dich in deinen X-Wing, fliegst wieder hoch und kannst dann in den Todesstern fliegen.
Also dieser Enthusiasmus, der da mit bei schwingt. Also das muss man sagen, jetzt bin ich auch vollkommen on fire.
Jetzt wartest du auch auf
Battlefront 3. Ja, ganz genau, jetzt warte ich auch auf Battlefront 3.
Also das ist, wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt der feuchte Traum eines jeden Star Wars-Fans und eines jeden Battlefront-Fans. Und LucasArts war davon auch so überzeugt, dass sie eben den Auftrag sofort vergaben. Und so als kleine Nebenanekdote, jeder, der bei Free Radical gearbeitet hat, bekam in der Firma auch ein Lichtschwert geschenkt.
Ein also echtes, sozusagen der Auftrag ein ganz vergeben echtes wurde. Lichtschwert. Durfte man sich die Farbe aussuchen, Nils?
Das ist eine gute Frage. Ne? Vielleicht haben die auch alle nur so ein Plastikding für 7 € gekriegt oder was, keine Ahnung.
Wie früher das He-Man-Schwert, was ich hatte, wo ich drauf gedrückt habe und dann kam immer bei der Macht von Grayskull, bis die Batterie leer war.
Das war natürlich eine völlig neue Situation für Free Radical Design, weil sie nämlich jetzt nach dem sogenannten Milestone-Prozess arbeiten mussten. Das ist ja bei großen amerikanischen Firmen durchaus gang und gäbe, aber anscheinend offensichtlich bei Free Radical vorher nicht. Nämlich hatte der Publisher jetzt tägliche Einsicht in den Entwicklungsprozess und könnte auch dann jederzeit Entscheidungen beurteilen und dementsprechend auch in den Entwicklungsprozess einlenken. Wenn die halt sagen, okay, mit dem und dem Feature sind wir nicht zufrieden, mach das bitte nochmal neu, obwohl man da schon 3 Monate lang dran gesessen hat.
Mhm. Und also das alles mit der Deadline, die man trotzdem noch zu beachten hat.
Das alles mit der Deadline, genau. Mhm. Neben der PS3 und Xbox 360-Version begann man dann in der ersten Hälfte von, bin jetzt in 2007, mit der Entwicklung der PC- und Wii-Version. Und das weißt du sicherlich auch noch, von vielen Spielen grenzen sich die Wii-Versionen dann doch stark zu den anderen Versionen, sprich von PS3 und Xbox 360 ab. Also nicht nur grafisch, sondern haben auch dann andere Features, um die Grafik ein bisschen auszugleichen und solche Sachen. Und ja, damit hatte man auch halt noch sehr viel zu tun.
Im Endeffekt konnte man für die Wii fast nochmal ein eigenes Spiel irgendwie entwickeln. Ne?
Genau, ja. Und denk daran, dazu parallel stand auch die Entwicklung von Haze für Ubisoft an.
Und also da haben sie auch den Zuschlag bekommen, die haben diese beiden Projekte gehabt.
Genau, und also es lief extrem gut für die. Ne? Die waren nur nicht halt darauf vorbereitet, wie sich halt gezeigt hat. Und die kamen halt nicht damit klar. Und als lustige Anekdote nochmal zwischendurch zu Haze, dass die Story und das Setting, das wurde ständig umgeschrieben. Und das Ursprungssetting sollte tatsächlich irgendwo im Irak spielen.
Da hat das ja wirklich gar nichts mehr mit zu tun gehabt.
Also Irak war ja damals noch sehr aktuell durch den jeweiligen Golfkrieg. Und dementsprechend, wie gesagt, ist ganz interessant, was halt vorher mal geplant war und dann wieder umgeworfen wurde.
Du, ich kann dir sagen, ich habe mir das damals in der Spielepyramide bei Mediamarkt gekauft, als ich mir die PlayStation 3 irgendwie endlich ins Wohnzimmer stellen konnte. Und ich habe das Spiel innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Tagen durchgesuchtet und ich fand das wirklich gut. Also Haze. Also, und ich war echt überrascht, als ich gehört habe, was dieses Spiel im Endeffekt für einen Hate abbekommen hat und für schlechte Wertung. Das hat mir einfach gezeigt, eigene Erfahrungen sind teilweise doch sehr viel wichtiger als Metacritics irgendwo, oder? Ne?
Ich bin etwas später mit der PS3 angestiegen, als schon die ganzen Release-Titel draußen waren. Da habe ich es auch aufgrund der absolut schlechten Bewertungen gar nicht mehr nachgeholt. Genauso wie Lair. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das war irgend so ein Drachenreiterspiel, nicht wie Panzer Dragoon, sondern irgendwas Eigenes. Aber das wurde auch sowas von abgewatscht, wo man dann hinterher dachte, naja, das muss ich jetzt auch nicht nachholen. Also offensichtlich ist es so grottig. Naja, wie gesagt, also das erstmal so zum derzeitigen Stand bei der Entwicklung von Haze. Es kam aber noch schlimmer, weil zu dem Zeitpunkt sollte Haze ja noch für alle Konsolen entwickelt werden. Aber Ubisoft schloss noch einen Exklusivdeal mit Sony ab, also dass Haze nur für die PS3 entscheiden sollte. Und dementsprechend hatte also nicht nur Ubisoft den Finger drauf, sondern auch Sony, die mal immer wissen wollten, wie denn gerade der neueste Stand ist. Und dementsprechend kam Free Radical Design da auch nochmal unter Druck. Es gab auch noch Probleme aktuell bezüglich technischer Umsetzung. Und zwar, das ist auch, glaube ich, so ein typisches PS3-Problem gewesen, dass oft die Grafik-Engine Probleme machte bei einigen Spielen, gerade bei den Release-Titeln. Was auch noch problematisch war, dass es im Marketing immer noch als der absolute Halo-Killer angepriesen wurde, mit dem Sony jetzt auch ein bisschen Microsoft mal sticheln wollte. Dementsprechend war auch so die Drucksituation für Radical jetzt nicht unbedingt kleiner geworden.
Es ist natürlich dann auch einfach die PlayStation 3 nicht ganz so einfach zu programmieren gewesen. Das ist ja das, was viele Entwickler damals als Problem hatten. Es gab ja diese 7-Cell-Chip-Infrastruktur, die wohl auch in der heutigen Zeit immer noch ein Problem für die Emulation darstellt, sodass dann halt die PlayStation aktuell die PlayStation 3 Spiele, also wenn man jetzt mit der PlayStation 5 in dieses Abo-Modell geht, dass man die PlayStation 3 Spiele ja auch nur im Stream bekommt, weil die Emulation selber doch wohl relativ schwierig ist. Und da denke ich mal, wird dann hier Free Radical dann auch das Problem mit gehabt haben. Und dann natürlich als Halo-Killer angekündigt zu sein. Das sind Fußstapfen, in die möchte man mit der 7-Cell-Chip-Infrastruktur vielleicht nicht unbedingt treten müssen.
So Jan, stell dir vor, du bist Chefentwickler bei Free Radical.
Ja.
Du hast mit Ubisoft einen Riesendeal abgeschlossen, wo jetzt auch noch Sony hintersteht. Und du entwickelst für LucasArts den neuen Battlefront-Teil. So, was hast du dann für Pläne? Was machst du vielleicht?
Also erstmal mache ich einen riesigen Betriebsausflug mit allen, weil die Kohle stimmt ja jetzt gerade. Ne?
Es ist vielleicht auch dazu gekommen.
Ja, ganz genau. Nein, aber sie werden wohl noch irgendwas Großes angenommen ja, haben auf, oder die, noch eine eigene Entwicklung irgendwo stehen.
Die Crunch-Kacke ist quasi so richtig am Dampfen. Ne? Ja, du hast zwei großartige Aufträge, aber du weißt, oh Gott, es gibt auch Release-Daten und deine Mitarbeiter wollen auch bezahlt werden. So, was machst du zu diesem Zeitpunkt? Du kündigst am besten kein neues Projekt an, im Gegenteil zu Free Radical. Weil die haben sich gedacht, wenn es schon so gut läuft, dann kündigen wir doch einfach mal oder setzen mal die Arbeit an Timesplitters 4 fort.
Man hat da noch Timesplitters 4 wirklich reinsetzen
wollen. Man hat da noch an Timesplitters 4 festgehalten oder es wieder halt rausgeholt aus der Mottenkiste und gesagt, okay, wir sind jetzt Top-Notch-Entwickler und da können wir doch auch mal Timesplitters 4 entwickeln. Sie hofften sich großes Interesse seitens der Spieler an dem Titel, so wie halt wir beide jetzt große Fans von der Reihe sind, aber man hoffte halt dadurch auch, Publisher wieder an Land ziehen zu können. Man kündigte auch einige Features, neue Features im Spiel an, unter anderem, dass es dann so Elemente nach Wasser, Feuer geordnet werden sollte und also ein Pipapo. Es gab aber dummerweise zu dem Zeitpunkt keinen spielbaren Prototyp, was du am besten in der Tasche hast, wenn du schon so ein Risikoprojekt ankündigst.
Aber die haben noch zwei super Pitches vorher gemacht. Ich glaube, die haben sich jetzt gedacht, wir brauchen sowas gar nicht mehr zeigen. Wir pitchen einfach weiter und es geht so weiter. Ne?
Ja. Ja, also nicht nur Pitch, es wurde nicht weiter gepitcht, sondern es wurde tatsächlich weiterentwickelt, obwohl sich kein Publisher gefunden hatte. Dementsprechend wurde eine Veröffentlichung auch noch für 2008 geplant. So, aber das und, jetzt nur mal am Rande.
Und die wurde auch öffentlich so benannt mit 2008, also die sind echt mutig da, ne?
Offensichtlich, ja, ganz genau. Aber weswegen wir eigentlich jetzt hier sitzen, sind Spielereien und dementsprechend kommen wir jetzt nochmal zu Battlefront 3, weil das steckt hier auch noch in Entwicklung. Und tatsächlich kam es dann dazu, dass auf der Games Convention, damals noch in Leipzig, und der Tokyo Game Show in 2007 geplante Präsentationen des Spiels abgesagt wurden, weil LucasArts meinte, das vorliegende Produkt ist jetzt noch nicht so ganz vorstellungsreif, lassen wir das lieber. Interessanterweise wurde dann von LucasArts die Firma Rebellion für die PSP- und PS2-Version von Battlefront 3 beauftragt. Und die Entwicklung der DS-Version ging noch an N-Space. Also man weiß es, ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber früher gab es ja dann zu den großen Next-Gen-Titeln, gerade in dieser Übergangszeit, immer noch Versionen für die alte Konsolenversion und gerade für Handheld-Titel.
Ja.
Aber Handheld-Titel waren dann oft in der Hand von anderen Entwicklern. Das war ja ruhig sogar ein Gebe zu der Zeit.
Das kann man aber heute gar nicht mehr so richtig vergleichen, weil es ja keinen richtigen Handheld eigentlich mehr gibt. Also die Switch ist ja eine Hybrid-Konsole und insofern gibt es so keine Handheld-Entwicklung mehr großartig in der heutigen Zeit.
Ja, ne? ganz genau. So, komischerweise war ja offensichtlich LucasArts schon nicht so ganz überzeugt zu diesem Zeitpunkt, aber warum auch immer, schlossen sie dann mit Free Radical noch einen Vertrag ab, nämlich für eine jährlich erscheinende Battlefront-Serie, also wo die dann locker weitergeführt werden sollte, beginnt mit Teil 4 in 2009.
Das Fass ist doch schon am Überlaufen hier.
Jetzt wissen wir auch schon, dass es gleich auch Auswirkungen auf LucasArts selber haben könnte, auf gewisse Posten in der Firma. Und zwar, das ist ganz interessant, es kamen in den letzten Jahren, glaube ich erst, einige interessante Charakterkonzepte zum Beispiel für Teil 4 raus. Also offensichtlich haben dann schon Leute an der Planung für Teil 4 gesessen, obwohl Teil 3 offensichtlich noch gar nicht vorführungswürdig war. Und in Teil 4 waren offensichtlich gute und böse Versionen von Hauptcharakteren geplant. Also es gab zum Beispiel sowas wie Evil Leia oder Evil Obi-Wan, die dann offensichtlich innerhalb der Storyline oder was auch immer.
Aber da hatte man wirklich sonst keine Idee mehr, ne?
Auf also die böse Seite, ja.
Da hat man das Kontrastprogramm gefahren, okay.
Wie gesagt, es kam jetzt vor ein paar Jahren, ich glaube von ehemaligen Mitarbeitern, so Entwicklermappen raus. Und da waren halt diese Charakterkonzepte drin, welche natürlich super gezeichnet waren. Also gerade für Fans total interessant. Aber wo man sich einfach gedacht hat, Leute, was habt ihr zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles geplant gehabt?
Vor allem, anstatt sie sich mal so ein bisschen fokussiert und konzentriert hätten, sodass man mal mit Battlefront 3 dann vorankommt, waren sie schon beim vierten Teil und haben solche Konzepte da schon weiter.
Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn dir LucasArts schon einen Vertrag für Teil 4 anbietet, ne, dann musst du ja sehen, weißt, okay, dann und dann ist der Release für Teil 3 geplant, das schaffen wir niemals mit Teil 4, also setzen wir ein paar Ressourcen schon mal für Teil 4 ein, zumindest ein paar Leute, die ein paar Zeichnungen machen, um dann halt dem Chef von LucasArts
schon mal was präsentieren zu können, okay, ja.
Also es zeigte sich dann schon so eine gewisse Überforderung, weil Anfang 2008 wurde LucasArts von Free Radical gebeten, das Release-Datum von Oktober 2008 vielleicht doch besser auf 2009 zu setzen. Da kann man also nicht drum rum. worauf dann es bei LucasArts auch zur Veränderung kam, nämlich der Geschäftsführer wurde ersetzt. Und ab da an eigentlich begann der Crunch für Free Radical so richtig. Und also man
spricht, Da begann er so richtig.
Man
mit spricht, den drei Großprojekten, die sie da haben.
Man, wie gesagt, halt immer in Erinnerung, dass man dieses nach diesem Milestone-Prinzip dort weitergearbeitet hat. Ja. Und jetzt kann man eben zu der Situation, dass halt Überstunden ganz normal sind und man für den monatlichen Milestone unter anderem noch das Fixing von sage und schreibe 800 Bucks noch erledigen musste.
Mhm. Das ist ja Cyberpunk 2077 Niveau, wa?
Und von LucasArts wurde Free Radical mittlerweile auch verdächtigt, vielleicht sich doch mehr auf Haste zu konzentrieren von Ubisoft. Und da entstand schon so ein gewisser Argwohn. Ne? Das ist halt immer, wenn du mehrere Projekte hast, eins läuft nicht ganz, dann kommt schon vom, in dem Fall jetzt vom Publisher, so der Verdacht, kümmert ihr euch eigentlich noch gut genug um unser Produkt? Ja. Dann wurde eben im Mai 2008 das recht dürftig von den meisten Kritikern, außer von dir, das Spiel Haze veröffentlicht.
Ich werde das jetzt wieder angehen, wirklich. Also du hast mir den Mund wässrig gemacht. Ich werde Haze nochmal zocken.
Und als LucasArts dieses Spiel auf dem Markt gesehen hat, haben sie halt endgültig das Vertrauen in Free Radical verloren.
Haze hat dazu geführt, dass kein Battlefront 3 auf den Markt kam. So schlimm ist es wirklich
gewesen. Es hat nicht alleine dazu geführt, sondern es war ein Grund, also ein...
Der Stecker ist gezogen worden, wegen eines Spiels, was ich mir von der Spielpyramide für 20 Euro geholt habe und für gut befunden habe. Das hat dazu geführt, dass Battlefront 3 den Stecker gezogen bekommen hat.
Das war unter anderem ein kleiner Faktor in diesem ganzen Spiel. Und zwar, es geht ja noch weiter, in 2008 wurden dann bei LucasArts durch den neuen Geschäftsführer natürlich erstmal massiv Ausgaben gekürzt, was auch Free Radical betraf. Die konnten sich aber mit den wenigen Einnahmen aus Haste zumindest in der Entwicklung von Battlefront 3 über Wasser halten, also um zumindest ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Aber es kam zu deutlichen Reduzierungen von spielerischen Inhalten, und zwar diverse Spielmodi, Spieleanzahl und, was mich besonders erstaunt hat, der Galactic Conquest Mode, der bei Battlefront 2 sehr beliebt war, wo du quasi was wie eine Storyline hattest. Ich glaube, sowas ähnliches gab es später auch dann bei Battlefield, wo du eben bestimmte Schauplätze hattest, die du chronologisch durchspielen musstest. Wo es halt hieß, hier oben in der Raumschlacht musst du dich verteidigen, sonst schafft es der Feind, bis auf den Planeten vorzudringen. Im Prinzip das, was jetzt hier bei Battlefront 3 übergangslos geplant war. Ja, das war im Galactic Conquest Modi in verschiedene Segmente aufgeteilt.
Gestrichen.
Oder anderem auch so, dass du jetzt, was weiß ich, rot verteidigt hast und dann musstest du aber zu einem anderen Planeten, den auch verteidigen gegen das Imperium und solche Sachen. Also das war
Man merkt, dass das aber auch dir wirklich, also dass dir das wehtut, dass das gestrichen wurde.
Als ich das hier gelesen habe, habe ich gedacht, also ab dem Zeitpunkt hätte ich mich gar nicht mehr so auf Battlefront 3 gefreut, wenn ich das gewusst hätte. Das war natürlich damals noch geheim, sondern nur in Entwicklerkreisen intern bekannt.
Wird nachgereicht, sagt man heute. Ne? Wird nachgereicht, ja.
Kein Problem, ne? Denkst du, okay, nur eine Map bei, ist ja egal, kommen wahrscheinlich noch 8 Stück. Kein Problem heute. Naja, und auf der 2008er E3 konnte LucasArts wieder keine Spielinhalte präsentieren, was natürlich jetzt auch schon so ein wieder für mehr Argwohn sorgte. Und im August hatten sie dann die Faxen dicke und hat erstmal gesagt, Leute, pass mal auf, stellt mal bitte die Entwicklung an Battlefront 4 ein. wir machen uns da später drüber Gedanken. Sodass sie Hoffnung hatten, okay, die können jetzt ihre Ressourcen bitte auf den dritten Teil zumindest.
Haze war ja schon fertig.
Haze war
schon verkackt, muss man so sagen. So. Battlefront 4 weg, jetzt volle Konzentration. Jetzt holt mal alles raus.
So, und jetzt kommt es nämlich im Oktober 2008 war Battlefront fertig, aber natürlich nicht die Next-Gen-Version, sondern da hatte N-Space die DS-Version fertiggestellt. Also die hatten sich offensichtlich an den Release-Termin gehalten, was offensichtlich kein Problem war.
Unverschämt, das ist ja wirklich unverschämt. Wie konnte Free Radical damit rechnen? Also.
Bei Free Radical wurden dann immer mehr monatliche Milestones nicht erreicht. Es gab weiterhin immer größere Bug-Probleme. Der Release im April 2009 wurde immer unwahrscheinlicher und der Beef zwischen Free Radical und LucasArts wurde dementsprechend immer, immer größer. Und bei Free Radical brannte dann so richtig der Baum. Also man erwartet ja keine Steigerungsform mehr. Aber die 235 Mitarbeiter wollten natürlich irgendwann auch bezahlt werden, regelmäßig. Und es kam zu aufkommenden Geldproblemen. Was machst du dann in der Position, wenn du weißt, der Baum ist jetzt hier richtig am Brennen und wir kommen in finanzielle Schwierigkeiten?
Nochmal ein Betriebsausflug, um die Stimmung wieder hochzubringen. Ja?
So ähnlich, vielleicht wurde es auch gemacht, aber du berufst dich wieder auf einen hauseigenen Titel, wie zum Beispiel
Timesplitters.
Timesplitters 4. Rubellicle dachte sich zu dem Zeitpunkt, okay, das ist ein idealer Zeitpunkt, um nochmal für Timesplitters 4 ein bisschen was zu
pitchen. Wir haben ja jetzt Zeit, Haze ist vom Tableau, Battlefront ist vom Tableau, jetzt machen wir nochmal das eigene Ding.
Genau, und oh Wunder, komischerweise nach dem Release von Haze waren noch weniger Publisher an Timesplitters 4 interessiert. Also alles so Sachen, wo man einfach denkt, was habt ihr für eine Selbsteinschätzung gehabt offensichtlich?
Die haben ja am Anfang wirklich viel richtig gemacht und haben sich einfach klassisch übernommen. So kann man es ja wirklich sagen, klassisch übernommen.
Ja, sagen wir mal, ja. Es kam halt sehr viel auf sie zu, was halt auch sehr positiv war. Ne? Wenn du Aufträge kriegst für solche Großprojekte, denkst du dir ja auch, das kann ich jetzt nicht absagen, ne? Da kommen wir richtig groß raus. So, jetzt hast du vorhin gesagt, es gab einen Ausflug, sowas ähnliches gab es, eine Weihnachtsparty.
Die ist so eskaliert, oder?
Die ist doch eskaliert. Sehr gut, nein, also die ist wirklich sehr gut gelaufen, alle haben sich gefreut, alle haben gefeiert, aber als dann eine Woche später die Mitarbeiter zum morgendlichen Arbeit fahren wollten, kamen sie nämlich gar nicht aufs Firmengelände, weil das war nämlich abgesperrt.
Okay.
Und Sicherheitsbeamte und Polizei haben das Gebäude offensichtlich gesichert.
Da sind wohl hier und da ein paar Rechnungen nicht bezahlt worden oder ähnliches. Ne?
Also offensichtlich kam es da zu gewissen Verbindlichkeiten, denen nicht nachgekommen werden konnte. Das kam offensichtlich, auch, das finde ich auch mal komisch bei solchen Sachen. Wir wissen, Amerikaner haben andere Firmen- und Entlassungspolitik, eine andere Firmen- und Entlassungspolitik als wir. Aber trotzdem kam es wohl für die meisten Mitarbeiter sehr überraschend, was auch wieder verwunderlich ist.
Ja, wer weiß, was da auf der Weihnachtsfeier noch groß angekündigt wurde.
Ja, also irgendwelche Gründe dafür muss es gegeben haben. Auf jeden Fall melden sich dann im weiteren Verlauf natürlich einige Mitarbeiter, wie es dann bei so gecancelten Projekten oder stillgelegten Firmen immer der Fall ist, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ein Mitarbeiter meinte, dass es ab da an noch mindestens 6 bis 12 Monate für die Fertigstellung von Battlefront brauchte.
Da noch 6 bis 12 Monate?
Das ist krass, ne?
Ja.
LucasArts möchte aber trotzdem immer noch an diesem Titel festhalten. Ist jetzt diese lästige Firma losgeworden, die offensichtlich nichts auf die Reihe kriegt. Was schätzte, wen LucasArts dann mal angefragt hat?
Wo ist es hingegangen? Nach DICE oder wer war der Nächste? Der
ja, da DICE ist erst bei der neuen Serie ins
Spiel okay. gekommen.
Ja. So, LucasArts dachte sich, wir haben da ja noch eine Firma, die PS2 und die PSP-Version entwickelt.
Okay.
So ungefähr, vielleicht merkt es ja gar keiner, dass das eigentlich PS2-Versionen sind für die PS3 und hat da mal vorsichtig bei Rebellion angefragt, die eben PS2 und PSP-Versionen entwickelten. Rebellion war tatsächlich im April mit beiden Teilen fertig.
Nein,
und
bereit
für die Veröffentlichung. Ja, Rebellion dachte sich, wir könnten ja die Vorarbeit nutzen, um kostengünstig an der Next-Gen-Version weiterzuentwickeln. Aber den Release im April, den schaffen wir auf jeden Fall auch nicht. Der ist nicht machbar. Schade, dachte sich LucasArts, das ist uns jetzt zu risikoreich, um nochmal auf ein neues Pferd zu setzen. Und dementsprechend haben sie das Projekt von Battlefront 3 für PS3 und Xbox 360 erstmal auf Eis gelegt.
Offiziell auch? Oder haben sie bei der nächsten E3 wieder gesagt, wir können
nicht zeigen? Nee, das war erstmal offiziell. Ja. So, jetzt stand ja noch Battlefront 3 für PSP, für PS2. Und ich glaube, das betraf auch dann die DS-Version in den Startlöchern. Was macht man dann, wenn man quasi das Produkt quasi in den Startlöchern hat?
Also ja,
für viele
raus.
Kleine Plattformen, aber nicht für die große.
Man haut es raus. Gute Marketingabteilung noch dahinter.
Ja, es wurde rausgehauen, aber unter anderem Namen.
Ja.
Weil es durfte ja nicht den Titel von Battlefront 3 beschmutzen.
Ja, ja. Wie hießen die Spiele?
Dementsprechend war es halt Battlefront Elite Squadron. Das habe ich auch damals mal auf der PSP gespielt.
Fandst du das?
War ein bisschen frickelig, wenn man jetzt halt die großen Versionen kannte, aber es funktionierte definitiv. Und die PS2-Version wurde von LucasArts komplett gecancelt, weil die natürlich nur mit der Battlefront 3 Next-Gen-Version released werden sollte. Sonst wäre es ja mega peinlich gewesen, du entwickelst jahrelang an einem Spiel für die große Next-Gen und kannst im Prinzip nur eine PS2-Version
und dann kommt 2009 die PS2-Version, genau.
Also ja, dementsprechend war das ganze Battlefront 3-Projekt samt allen Einstellungen ziemlich desaströs für LucasArts.
Es waren hier und da vielleicht Abzweigungen, die man falsch genommen hat. Ja.
Es wurde bald auch der nächste Geschäftsführer ersetzt, das nehme ich schon mal vorweg. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Natürlich wurde noch an dem Namen festgehalten. Battlefront, wie gesagt, die ersten beiden Teile waren grandios und deshalb wollte man auch den Namen nicht noch mehr beschmutzen. Dementsprechend wurde die Firma, da habe ich auch noch nicht was von gehört, Slant Six Games beauftragt, ein reines Battlefront Online rauszubringen für PS3 und Xbox 360. Aber nach einigen Monaten war auch klar, dass die hier den geplanten Release für Anfang 2011 nicht einhalten konnten.
Wir sind bei 2011 mittlerweile.
Wir sind jetzt bei 2011 und damit wurde das ganze Projekt einfach eingestampft. Mit natürlich verbunden wieder einem neuen Wechsel des Geschäftsführers.
Ja, musste dann auch gehen.
Und ja, wie wir es dann im Nachhinein gemerkt haben, es kam dann doch nochmal zu Battlefront, nämlich dann nach dem Kauf von Disney, wurde dann DICE und EA damit beauftragt, die Battlefront-Reihe wieder zum Leben zu erwecken, was ja auch ganz solide funktionierte.
Aber auch nur solide. Ne? Ist jetzt nicht
wir der heilige Fans Grad, der ersten ne? Teile ja. vermissen halt einige ja. Features, wie zum Beispiel, dass man die Fahrzeuge frei wählen konnte auf der Karte, dass man die sehen konnte und nicht nur so durch Items aktivieren. Da waren schon einige Sachen, die man schmerzlich vermisst hat. Und natürlich den vertikalen, den Schlachtfeldmodus.
Der vertikale Schlachtfeld. Wird er uns wohl irgendwann noch ereilen?
Das ist ja auch eine Sache, wo die in den neuen Teilen nie dran festgehalten haben, obwohl es so heiß erwartet war. Yeah. Das ist ja auch ein Mysterium.
Meinst du denn, das ist heute technisch nicht leichter umzusetzen als noch 2005, 2006, als sie damit angefangen haben? Also
es ist ja immer die Frage, was da intern passierte und was wirklich nicht gepasst hat. Yeah. Vor allen Dingen, es ist total widersprüchlich, diese Aussage, dass noch Monate gebraucht werden für die Entwicklung, das zur Fertigstellung von Battlefront 3, aber letztendlich im Nachhinein auch sehr viele Mitarbeiter sich gemeldet haben und gesagt haben, Leute, das Spiel war zu 99% fertig. Und dann wiederum LucasArts die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil jeder Fan sagte, warum geben die das Spiel nicht frei, 99%, da könnt ihr doch ein paar Modder ranlassen oder was weiß ich, das ist doch so gut wie fertig.
Sind irgendwann die Dateien mal aufgetaucht und man konnte sich das angucken, was Free Radical quasi im Endstadium dann fertiggestellt hat?
Ja, es gab gewisse Versionen, die in Umlauf gebracht worden sind und es gab sehr viele Videos auch von Entwicklern, die es halt während der Entwicklungsphase offensichtlich gemacht haben und das war schon sehr vielversprechend, aber du kannst aus diesen, vor allen Dingen aus diesen Videos und zum Beispiel die Spielwarenversionen waren dann sehr abgespeckt, die enthielten noch nicht alle Texturen und solche Sachen, dann grüne Flächen, bunte Flächen und man kann aus diesen Videos nicht ableiten, wie das Spiel an sich hinsichtlich Spiel, Erlebnis, Balancing und sowas gewesen ist, weil es ist dann immer nur so bestimmte Szenen auf Planeten zu sehen und solche Sachen. Oder auch, wie ich gerade gesagt habe, hier dieses das vertikale Battlefield, wo eben ein Raumschiff durch die Wolken fliegt, landet auf dem Planeten, ist schön und gut, wo man sich denkt, ja Leute, bringt das doch bitte raus. Aber ich vermute tatsächlich, das war auch immer so das Gerücht in der Entwicklung, dass es gerade bei diesem vertikalen Battlefield zu großen Balancing-Problemen geführt hat und auch Performance-Problemen. Dass es sehr schwierig war, offensichtlich da ein Schlachtfeld darzustellen mit so vielen Teilnehmern, was eben über diese drei Ebenen geht. Wie gesagt, wir kennen das aus dem heutigen Battlefront oder ich glaube auch Battlefield hatte diesen Modus, dass man dort immer dann nur zwischen, du hast irgendwas geschafft als Team auf der Map, dann wurde das Ziel erreicht, dann gab es vielleicht eine Cutscene und dann kamst du auf der nächsten Map und hast weitergespielt. Aber es war halt nie dieser Übergang quasi drin. Und ich glaube, dass das einfach ganz heißes Eisen war, dort eben ein vernünftiges Balancing herzustellen unter diesen Schauplätzen, die aber alle quasi in Echtzeit verbunden waren.
Ja, mein lieber Nils, man merkt, du hast wirklich viel, viel Hoffnung in dieses Spiel gesteckt.
Bis heute,
aber du hast es jetzt, glaube ich, auch aufgearbeitet, oder?
Ja, es kommt immer so eine gewisse Sentimentalität mit und eine gewisse Frustration und Traurigkeit sowieso, aber ich bin langsam drüber,
würde ich sagen. Okay, das ist ja auch wichtig, dass wir solche Dinge nochmal, und das gehört auch zu den persönlichen Erlebnissen dazu, dass man sich da auch mal was von der Seele wegsprechen darf, was man einfach da waren ja ganz viele Wünsche und Hoffnungen und du hast bestimmt auch einige Xbox LAN-Partys oder ähnliches damit geplant dann, oder? Wenn das mal rausgekommen wäre, da hättet ihr euch doch den einen oder anderen schönen Abend hier in der Gruppe gemacht. Dann,
natürlich.
Ja. Du hattest vorhin in deinem, du zeigst mir noch was.
Sag ruhig weiter, ich glaube, du bist auf der richtigen Spur.
Okay, ich wollte nur fragen, ist Free Radical von aus der Zeit der Battlefront-Entwicklung immer noch das gleiche Studio wie heute? Es gibt ja wieder Free Radical, die zumindest eine Idee, die sie damals parallel haben laufen lassen, jetzt wieder aufgenommen haben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es jetzt erstmal ganz interessant, diese ganze Geschichte aufzuarbeiten, weil ich absolut nicht wusste, wer da jetzt alles dran beteiligt war und dass da schiefgelaufen ist im Detail. Natürlich wusste ich vorher, okay, da gab es irgendwelche Entwicklungsprobleme, aber dass es tatsächlich so gegen die Wand gefahren wurde, war mir nicht klar. Wir haben ja vorhin auch häufiger von Timesplitters 4 gesprochen.
Genau, das meine ich nämlich. Das war das, auf was ich jetzt abgezielt habe.
Genau, wie einige von euch wissen, ist Timesplitters 4 tatsächlich wieder in der Entwicklung. Und zwar haben sich da wohl einige Mitarbeiter von Free Radical wieder zusammengefunden auch unter einem Namen Free Radical irgendwas. Und wir sind also sehr gespannt, was das Spiel zu bieten hat.
Vielleicht ich hoffe nicht
vertikale Battlefields.
Schön, dass aber vielleicht kriegen sie ja auch parallel von Ubisoft Haste 2 angeboten.
Wer weiß. Ich hoffe nicht. Man kann sich nur für die Firma wünschen, bitte nicht.
Ja. Macht jetzt Timesplitters 4. Wir wünschen es uns. Ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen. Und damit haben wir dann Timesplitters. Ich glaube auch, häufig genug schon benannt dafür, dass es eigentlich eine Spielefortsetzung jetzt geben wird und wir ja in der Thematik ausgebliebene Spielefortsetzung sind. Nachdem wir jetzt hier eine kleine seelische Verarbeitung und Aufarbeitung von Nils hörten zu dem sehr interessanten Thema Battlefront 3 und ich habe selber ganz, ganz viel hier heute lernen können und mir ist die Kinnlade das eine oder andere Mal runtergefallen. Aber das sind die Anekdoten, die ja auch einfach dann ein paar Jahre später doch dann auch zum Schmunzeln führen würden. Vielleicht auch bei Free Radical, das weiß man nicht. Das ist, bleibt zu hoffen, dass sie da irgendwie positiv aus der Sache dann gehen können. Jetzt würde ich vielleicht auch nochmal ein ganz spezielles Spiel, eine ganz spezielle Spielreihe nochmal vorstellen wollen. Und zwar gab es hierzu drei Teile. Das Ganze ist unter anderem von Remedy und Rockstar entwickelt, / gepublished worden. Der letzte Teil dieser Reihe kam 2012 auf den Markt. Der erste Teil der Reihe wurde indiziert sogar. Da gab es zwei Gründe, die dafür sprachen. Und ich schau mal rüber zu meinem lieben Nils, hast du eine Idee, welche Spielreihe das sein könnte, von der ich spreche?
Achso, ich dachte, du fragst mich nach den Indizierungsgründen.
Nee, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Das ist die nächste Frage. Dann. Ja, meistens die gleiche. Pornografie, zu hohe Gewalt oder verbotene Symbole.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Habe ich schon ein Bingo gehabt, oder?
Ein Bingo, ich sag mal, ein Bingo war dabei, das wird aber nochmal ein wenig detaillierter dann aufgestellt von der BPJM ist es in dem Fall.
Helfen wir mal ein bisschen auf die Sprünge. Also ich 2012 sollte es released werden oder kam der letzte Teil?
Das war der letzte Teil, der rausgekommen ist. Und okay. In den ersten Teilen hatte der Protagonist einen langen schwarzen Mantel und eine Sonnenbrille auf und diese Spielreihe etablierte die sogenannte Bullet Time.
Max Payne! Max Payne! Max Payne 3! Achso, weil der erste, also Max Payne 1, okay.
Ja, Max Payne, ganz genau. Hatte in der, ja, einfach mit der Bullet Time im ersten Teil etwas, was total einzigartig war. Aber diese Bullet Time, die also dieses Alleinstellungsmerkmal hier begründet hat, hat dann aber auch dazu geführt, dass dieses Spiel bei uns indiziert war. Und zwar ist das die sogenannte Ästhetisierung von Gewalt durch die Bullet Time gewesen. Was natürlich, du hattest das gerade so schön gesagt, Gewalt an sich, das passt, aber hier ist es nochmal schön konkretisiert worden von der BPJM und damit ist die diese Ästhetisierung von Gewalt nicht zu verherrlichen und auf der anderen Seite wird die Selbstjustizhandlung, also das Motiv der Rache hier in Anlehnung an den Punisher und ich finde, Max Payne hatte ja auch einiges von dem Punisher durch diesen langen schwarzen Mantel und auch durchaus durch die Sonnenbrille. Eine gewisse Ähnlichkeit war da.
Ne? Das Gewaltbedürfnis.
Das auch, Gewaltbedürfnis, ja. Ganz genau. Das waren halt die Gründe, die dazu führten, dass man das Spiel hier bei uns dann auf den Index setzte. Und seit 2012 kann man diesen ersten Teil zumindest wieder bei uns spielen, ist von dem Index runtergenommen worden. Das ist, glaube ich, immer ab einer gewissen Zeit, wie ist es, ich glaube 11 Jahre, 12 Jahre, danach wird nochmal geprüft und dann wird es meistens dann vom Index genommen. Vielleicht war es früher auch mal länger, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmte...
Früher war der Zeitraum definitiv länger, weil viele 90er-Spiele ja jetzt erst dann in den 2010ern.
Das ist es nämlich, was ich meine, ja, ganz genau. Und Max Payne hat insgesamt also drei Titel gehabt. Im letzten Teil, korrigiere mich Nils, wenn ich da falsch liege, hatte Max Payne, glaube ich, dann auf einmal eine Glatze und einen langen Bart irgendwie. Ne? Da hat er nochmal irgendwie so eine leichte Typveränderung durchgemacht. Und die hat dann auch in Brasilien oder ähnliches gespielt. Es war ein bisschen sonniger alles.
Ne? Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob du das mit Splinter Cell verwechselst.
Splinter-Cell. Das ist so dieses Schleichspiel. Der war dann hinterher auch mit Bart und Glatze unterwegs.
Ne? Der war hinterher auch mit Bart und Glatze unterwegs.
Also ich habe bei Max Payne habe ich wirklich im Kopf, wie er so ein gelb-orangenes Hawaii-Hemd anhat und dann einen längeren Bart und dazu eine Glatze rasiert.
Ah, ich kann mich jetzt erinnern. Ja, du hast ja natürlich recht, ja.
Ja, ja, ja.
Wobei das im Moment, also in meiner ersten Erinnerung, gar nicht jetzt mit den ersten beiden Teilen zusammenhing, weil die ja so ein bisschen grau in grau düster gehalten
absolut
waren. Auf dem Cover her, meine ich. Und ja, du hast recht.
Stimmt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist ein Stilbruch quasi im dritten Teil, aber man hat sich da dann halt auch nochmal ein wenig abheben wollen, weil der zweite Teil leider nicht ganz so erfolgreich war wie der erste Teil. Und hier wollte man der ganzen Reihe nochmal einen frischen Anstrich geben. Max Payne ist auch mittlerweile eher als privater Sicherheitsmann unterwegs. Und,
da ging es um die Rettung der Tochter oder so, ne?
Ganz genau, ja.
Dann kann ich mich doch dran
erinnern. Ja, ja. Und was Max Payne die Reihe dann auch nach sich zog, war ein Kinofilm. Weißt du noch, wer Max Payne damals spielen durfte?
Also ich habe jetzt meinen persönlichen Haze-Moment, weil ich einer der wenigen war, die den Film durchaus solide fanden.
So.
Ja.
So.
So zählen wir hier alle unsere Sünden auf. Mark Wahlberg spielt dann natürlich Max Payne. Ich kann mich erinnern, dass der so gewisse übernatürliche Bezüge hatte. Also dass der halt dann irgendwie so ins Jenseits auch schauen konnte und solche Sachen.
Ein bisschen Constantine-like.
Ja, ne? genau. Das hatte mich sehr an den Film erinnert, der, glaube ich, zeitlich auch gar nicht mal so weit auseinander lag.
Ja.
Und Konstantin fand ich übrigens auch sehr gut. Deshalb, also mir sagte Max Payne durchaus, also der Kinofilm durchaus zu. Also natürlich konnte ich die Kritik verstehen der Spielergemeinde, dass sie dort nicht direkten Bezüge zum Spiel sahen und große Unterschiede. Aber wenn man die Werke jetzt mal so getrennt betrachtet, konnte ich mit dem Film durchaus leben, doch, muss ich sagen. Und mit Marc auch.
Ja, die IMDb-Gemeinde hat dem Werk eine Durchschnittswertung von 5,3 gegeben und die Maximalwertung ist 10. Das heißt, man ist hier schon ein wenig unter dem soliden Bereich, sag ich mal. aber das ist auch so eine Unart gewesen von den Filmemachern, die eine große bekannte Marke aus dem Videospielbereich nehmen und dann halt auf die Kinoleinwand bringen wollen, dass man einfach bestimmte Teile, die das Spiel ausgemacht haben, nicht übernommen wurden, sodass das viel zu weit weg vom Spiel war. Wir nehmen einfach mal zum Beispiel Resident Evil, wo einfach die Filme so gut wie gar nichts mit den Spielen zu tun
haben. Also in deutschen Filmkennerkreisen spricht man ja da generell von der Verbollisierung.
Oh mein Gott,
gemäß
Far Cry, wirklich richtig. Also,
besser als ein Uwe Boll-Film war Max Payne definitiv, und das muss man so ganz ehrlich sagen, wie auch sehr viele, sehr, 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 sehr viele andere Filme. dementsprechend, wie gesagt, schlimmer geht's immer.
Ja, ganz genau. Aber man muss halt einfach sagen, Max Payne seit 2012 nicht weiter bedient worden. Mir ist auch keine weitere Fortsetzung aktuell bekannt. In dem Universum selber, wir hatten es gerade schon gesagt, Punisher hatte da ähnliche Züge. Alan Wake hatte auch so ein bisschen was, so dieses dunkle, düstere nochmal dabei. Natürlich jetzt ohne Bullet Time, aber auch ein ähnliches Auftreten des Protagonisten. Und man weiß nicht, ob Max Payne bisher wieder aufgenommen wird, und insofern passt Max Payne aktuell sehr, sehr gut in unsere Thematik der ausgebliebenen Spielefortsetzung.
Ich habe auch so das Gefühl, dass so mit ein paar Jahre Abstand betrachtet, vielleicht auch der dritte Teil dann jeder weiteren Fortsetzung auch selber im Weg stand, weil er eben diesen Spielbruch hatte. Und Max Payne, wie du erzählt hast, hatte ja so seine eigenen Features mit der Bullet Time und solchen Geschichten. Wenn ich mich daran erinnern kann, hatten die Spiele ja auch immer so eine gewisse Stimmung. Das war eben dieses Grau in Grau anfangs auch. Und soweit ich mich erinnern kann, hat der dritte Teil doch damit bewusst gebrochen. Aber das hatte dann eher den Effekt, dass er jetzt halt nicht so in dem Sinne unique war, dass man halt sagen konnte, cool, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Serie, ja, aber du hattest plötzlich mit dem dritten Teil die Situation, dass er storymäßig sich an andere Computerspiele aus dem Genre angegliedert hat. Also wie zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade bewusst mit Splinter Cell verwechselt, wo das ja auch kam, dass der dann hinterher eine Glatze hatte,
drei Tage Bart und
da abgehalftert war und sich dazu so abgesondert hat. Dementsprechend war das plötzlich so ein Teil oder mit einer Rachegeschichte unter vielen plötzlich nur und hatte nicht mehr diese typischen Max Payne, diese typische Atmosphäre und diese Elemente dann. Weil Bullet Time hatte irgendwann, glaube ich, jedes Spiel mal irgendwie gefühlt.
Ja, wobei, wenn du der Erfinder dieser Bullet Time bist oder das zumindest das erste Mal richtig gut in ein Videospiel implementiert hast, ist das natürlich dein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Und dann ist es deine Pflicht, diese Bullet Time so einzigartig weiterzuentwickeln, dass sie dann auch in einem dritten Teil dann irgendwo ihre Daseinsberechtigung hat. Und das ist leider so nicht geschafft worden. Und aktuell bestehen wohl auch einfach keine weiteren Ideen, um diese Serie soweit sinnig irgendwie fortzusetzen. Und man sieht vielleicht auch nicht mehr den kommerziellen Erfolg, der eventuell damit verbunden wäre. Das ist ja dann auch immer dann nochmal so ein Antrieb. Ja, mit Max Payne haben wir also hier einen Shooter, der leider erstmal jetzt auf Eis gelegt ist. Wir haben aber noch einen weiteren Shooter und das ist Bulletstorm. Bulletstorm selber ist von 2011, damals von Epic Games entwickelt und von EA gepublished. Ist auf der PlayStation 3, auf der Xbox 360, auch auf dem PC und heute nochmal auf der Switch unter anderem re-released worden. Also man merkt, 2011 ist das damals rausgekommen und es ist jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren nochmal auf der Switch re-released worden. Warum nenne ich das Spiel? Weil es gibt eigentlich gar keinen zweiten Teil. Und wir haben eingangs erwähnt, dass wir eine gewisse Definition zur Spielereihe haben. Aber dieses Spiel hat mich damals einfach nur geflasht. Man muss wissen, dass Craig Bleszinski, und das ist ein Entwickler von Gears of War, hier mit dran beteiligt war, diesem Spiel eine Modifikation für den Protagonisten mit an die Hand gegeben hat, die so einzigartig war. Und zwar war es eine Elektropeitsche, die man in der Ausstattung hatte, mit der man die Gegner quasi wegpeitschen konnte oder heranziehen konnte. Und das Heranziehen wurde dann quasi in einem Combo-Move verbunden mit einem Wegtreten. So, und das hat also diese Ego-Shooter-Mechanik für mich so einzigartig werden lassen. Man hat relativ kreative Wege gefunden, die Gegner quasi aus dem Spiel zu nehmen, weil man konnte sie nicht nur einfach dann wieder wegtreten, man konnte sie dann auch in bestimmte Maschinen befördern dadurch. Und da hat man Sonderpunkte bekommen. Dass hier keine Indizierung stattgefunden hat, ist eventuell der Sache geschuldet, dass schon stark geschnitten wurde. Ne? Aber es gibt, und das finde ich so schön, es gibt sogenannte Skillshots.
Kannst du dich jetzt bitte um eine gewaltfreie Darstellung der Skillshots bei Bulletstorm bemühen?
Oh, da müssen wir viel piepen, glaube ich. Nein, aber es gibt einfach, ich will die nur mal benennen. Und der erste Skillshot nennt sich Würgereiz.
Das geht noch,
ja. Das geht noch. Und das vielleicht jetzt an unsere Hörer eine schöne Aufgabe. Schaut doch mal Skillshot, Bulletstorm, Würgereiz, was dahinter steckt. Es gibt genauso, den finde ich eigentlich vom Namen her noch viel, viel passender benannt, Graffiti nennt er sich. Und ich hatte euch ja die Thematik oder die Mechanik benannt, dass man mit diesem Elektroseil Gegner zu sich heranziehen konnte, um sie dann wieder wegzutreten. Das Ganze ist dann auch in so einer leichten Zeitlupe, hat das dann stattgefunden. Und wenn man das Ganze jetzt mit dem Begriff Graffiti im Skillshot verbindet, kann man sich vorstellen, was mit den Gegnern dann passiert ist, wenn man sie an die richtige weiße Wand, die wir vorher noch hatten, getreten hat. Es gibt Nachbrenner, es gibt die Voodoo-Puppe oder den Kugelkick und ganz besonders ist der Skillshot Fast Food, indem man mit einem Hotdog-Wagen die Gegner rammt. Ja, mein Plädoyer Bulletstorm endet damit, dass ich sage, bitte, bitte Epic Games, mach davon einen zweiten Teil. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als die Switch, die familienfreundliche Switch, mit diesem Titel ausgestattet wurde und würde mich sehr über weiteres Material aus diesem Universum freuen. Mein lieber Nils, hast du noch eine IP, die du eventuell hier noch vorstellen möchtest?
Also ich glaube, bevor wir das Thema mit dem großen N beschließen, mit dem ganz großen
N. Big N, ja.
Wagen wir uns nochmal kurz ins Weltall. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass ein Grund für nicht mehr fortgesetzte Spielereien unter anderem das Genre selber war. Offensichtlich, also spätestens in den 2000ern, wurde das Weltraum-Shooter-Genre doch sträflich vernachlässigt. Unter anderem bei der Wing Commander-Reihe, dem bei dem einen oder anderen Eltern vielleicht noch gut in Erinnerung geblieben ist.
Auf wie viele Disketten ist es ausgeliefert worden?
An den ersten Teil weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich den zweiten Teil, ich meine, auf 7 oder 8 Disketten hatte als Raubkopie. Ab dem dritten wurden es ja dann, also da wurde ja die Zahl an Disketten einfach auf CDs gelegt. Ich musste immer noch so viel wechseln. Ja, genau. Also von daher war das irgendwie keine Verbesserung. Das Weltraum-Shooter-Genre allgemein war so nach den 90ern offensichtlich gar nicht mehr gefragt. Da hatte man, gut, Anfang der 2000er noch Freelancer und Starlancer, aber danach war wirklich lange Zeit nichts mehr, nichts mehr Großes für die breite Masse. In den 90ern gehörte Wing Commander, nachdem sich dann auch viele andere Spiele im Weltraum-Shooter-Genre orientierten, zu den signifikantesten Spielereien, die es gegeben hat. Und war die IP in diesem Genre.
Wing Commander war ja auch immer ein Spiel, wenn es einen neuen Teil gab, der rausgekommen ist, dann war es immer die Pflicht, seine PC-Hardware aufs Maximum aufzurüsten, weil das forderte dieses Spiel jedes Mal, jedes Mal.
So kam einem jeder neue Wing Commander-Teil tatsächlich immer sehr teuer zu stehen, sprich im neuen PC oder in neuer Ausrüstung für einen PC, neuer Hardware. Dementsprechend zeigt das heute auch nochmal, wie halt, was für eine Wichtigkeit ein Computerspiel hat, wonach du deine Hardware ausrichtest, dass du unbedingt diesen Teil spielen möchtest. Da kann ich mir zum Beispiel, ich wüsste jetzt zum Beispiel kein aktuelles Beispiel, wo man sagt, dieses Spiel ist so hardwarehungrig, da muss ich mir unbedingt einen neuen PC für kaufen. Aber das waren eben die 90er, wo wir natürlich auch in Sachen PC-Leistung sehr, sehr große Schritte gemacht haben.
Absolut, das ist es.
Mhm. Und das zeigte sich im Bedarf in der Wing Commander-Reihe. Wir bringen es hinterher auf 5 Teile in der Hauptserie und etliche Ableger. Was machte die Wing Commander-Reihe überhaupt erstmal so Besonderes? Der erste Teil kam, ich glaube, 1990 raus und war Besonderheit, weil er jetzt kein reines Ballerspiel war, was zu erwarten war. Also die Passagen, wo es in den Weltraumkampf ging, die waren schon zu dem Zeitpunkt damals State of the Art. Man hat dort halt auf Sprites geschossen und die Raumschiffe bewegten sich scheinbar in verschiedene Richtungen und man konnte sich von verschiedenen Richtungen ansteuern. Das heißt also, dass die Sprites immer einfach ein anderes Bild gezeigt haben, um halt diesen 3D-Effekt zu simulieren. Und das war gerade Anfang der 90er absolut State of the Art und ein absolutes Grafikwunder. Dabei blieb es nicht bei den Eigenschaften von Wing Commander, sondern Wing Commander stand auch immer für eine gewisse Story. Und die konnte man nicht nur kurz mal zwischen den einzelnen Kampfsequenzen erleben, sondern man konnte dann sich auch auf dem Raumschiff, auf diesen Trägerschiffen, wie zum Beispiel der Tiger's Claw, frei bewegen und dort Charaktere ansprechen in bestimmten Umgebungen, wie zum Beispiel Nabar, dem Hangar oder dem Schlafbereich und dort auch entsprechend immer die Story weiter erleben, die sich dann auch teilweise auf die Kampfmissionen ausgewirkt hat. Wenn man zum Beispiel sich mit einem Charakter jetzt nicht so unbedingt gut verstanden hat oder dem widersprochen hat, dann stand er dann nicht als Co-Pilot zur Verfügung und solche Sachen. Ja. Und das setzten auch die ersten beiden Teile, die grafisch sehr ähnlich waren, schon ganz gut um. Und storytechnisch verbarg sich dort hinter wirklich eine epische Weltraumgeschichte. Wenn du dir jetzt mal so eine Alien-Rasse ausdenken könntest, mit welchem furchteinflößenden Tier könntest du dir Aliens so am ehesten in Verbindung denken?
Mit einer Spinne. Spinnenartig.
Ja, so Insektoid ist schon nicht schlecht, aber viel besser wäre natürlich Katzen.
Ja, das wäre die zweite Option gewesen, also, die ich jetzt genannt hätte, ganz genau.
Ich weiß nicht, wie das die heutige Generation sieht, die diese Spielerei gar nicht kennt. Und man sagt denen, ihr habt dort im Weltraum Katzen beschossen. Vielleicht kenne ich aus der Muppet Show noch Schweine im Weltall. Ja. Aber da muss man natürlich ein bisschen Bildmaterial bringen, um das den Leuten näher zu bringen, dass das eigentlich ein ziemlich cooles Setting war.
Okay.
Weil diese Katzen auch eine eigene Kultur natürlich hatten und ihren eigenen Heimatplaneten mit Kilra. Diese Spieleserie hatte ihr eigenes Universum. Es spielte im 27. Jahrhundert. Dieser Krieg im All zwischen den Menschen und den Kirati stand im Mittelpunkt. Grenzte sich halt dadurch schon von dieser Storytiefe von anderen Titeln ab und war im Kern ja eben nur ein Weltraumshooter, muss man sagen. Teil 3 setzte technische Maßstäbe ganz, ganz krass zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, es kam, ich meine, Anfang 95 raus. Hatte extreme Hardwareanforderungen, aber es bot Filmsequenzen mit richtigen Schauspielern und richtige 3D-Schiffe. Also man hatte hier keine Sprites mehr, sondern man hatte tatsächlich 3D-animierte Schiffe, auf denen man auch landen konnte. Dementsprechend hardwarehungrig war auch das Spiel. Und es setzte sich bei den Bewertungen durch diverse Spielemagazine recht gut in Szene. Und dementsprechend war ein vierter Teil nur eine Frage der Zeit, wo man dann auch für die Filmsequenzen öfters auch richtige Settings aufbauen konnte. Nicht nur mehr oder weniger Bluescreens oder Greenscreens zu dem Zeitpunkt. Teil 4 schloss dann quasi nahtlos ein Jahr später an Teil 3 an. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, du hattest ein grandioses technisches Weltraum-Shooter-Spiel und du hattest diese cineastischen Szenen. Zu dem Zeitpunkt dachte man, in Zukunft werden alle Computerspiele so aussehen müssen, dass man echte Schauspieler verpflichtet, dass man diese schönen Filmsequenzen dazwischen angeschnitten hat, um die Story
voranzutreiben. Damals, ja.
Es war ein totaler Hype. Ja. Selbst in Sportspielen müsste man sowas einbinden. Hollywood verbunden mit Computerspielen.
Ist man wieder komplett weg, ne? Das war
zum größten Teil wieder komplett weg. Ja. Ich glaube einfach aus Kostengründen auch. Mhm. Weil natürlich, wenn du Schauspieler wolltest, müssten das schon gewisse Namen sein. Also ich glaube, Mark Hamill war zu dem Zeitpunkt noch ganz gut bezahlbar. Mhm. Aber man hatte zum Beispiel auch als Malcolm McDowell, als Tolvin und dementsprechend summierte sich dann, glaube ich, durch die Schauspielergagen schon so einiges, was vielleicht dann mit digital erstellten Abbildern oder Charakteren wesentlich günstiger immer noch war. Die Hauptserie dauerte bis Teil 5. Teil 5 habe ich nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Da ging es dann darum, um so eine ganz fremde Alienrasse. Die Kirati waren komplett raus und Blair war auch nicht mehr der Hauptcharakter. Von daher hat mein Interesse dann so ein bisschen nachgelassen. Der Kinofilm, guck ihn dir bitte nicht an. Er hat sehr wenig mit der Spielserie zu tun, vielleicht storymäßig. Und das Allertraurigste ist, dass Chris Roberts, der Schöpfer von Wing Commander, persönlich bei dem Kinofilm Regie führte, wo man einfach denkt, das ist jetzt eine absolute Safe-Nummer.
Ja.
Der hat selber in der Hand, der hat seine eigenen Visionen, die kann er sich umsetzen.
Und
dann kam er leider auf die Idee, das Raumschiff-Design zu verändern. Die Kleratis sahen aus. Die allergrößte Ähnlichkeit mit Katzen wäre vielleicht noch, wenn ihr irgendwie eine Katze 3 Stunden zum Duschen schickt und dann wieder rausholt. Die sahen irgendwie so teilweise glitschig aus. Also die hatten nichts mehr mit diesen trashigen Figuren aus dem Spiel gemeinsam, weil er einfach nur was Seriöses machen wollte und das ging eben so nach hinten los.
Ja.
Und die Story war jetzt auch nicht gut. Die Schauspieler waren natürlich zu der Zeit, sagen wir mal, bekanntere Leute wie Freddie Prinze Jr.
Mhm.
Der hatte dann den Blair gespielt und es passte irgendwo vorne und hinten nicht. Ich möchte mich nicht mehr mit diesem Kinofilm befassen. Also das ist weit weg. Jetzt weiß man eben nicht, die Rechte hält offensichtlich noch EA. Aber ich glaube, das ist einfach zu heißes Eisen, wenn du weißt, aktuell arbeitet Chris Roberts an Star Citizen. Und man weiß nicht, kommt es vielleicht in 2 Monaten oder erst in 20 Jahren raus.
Ja. Mhm.
Und da will man vielleicht auch keine große Konkurrenz zu aufbauen, auch wenn man so ein Franchise in der Hand hat.
Ja, der Wing Commander. Es ist wirklich auch ein Meilenstein in der Videospielhistorie einfach. Und ich kann mich selber noch dran erinnern, wie ein Onkel dann halt diese Disketten, die du vorhin benannt hast, dann halt fein säuberlich immer nach und nach da eingesteckt hat, damit man das genießen konnte, das Spiel. Und gerade diese echten Videosequenzen, also Videosequenzen mit echten Schauspielern, das war damals einfach total, wie würde Keanu Reeves heute sagen, breathtaking. Breathtaking, so war das, breathtaking. Ne? Genau. Ich würde vielleicht noch mal ganz gerne zurückkehren auf den guten alten Asphalt. Das heißt, wir befinden uns somit wieder im Bereich eines Racing Games. Und hier ist mir noch eine Spielereihe, ja, liegt mir sehr am Herzen, für die ich damals eine gewisse Odyssee auch auf mich genommen habe, um den ersten Teil käuflich erwerben zu können. Und zwar ist es Destruction Derby. Ich hatte es vorhin, als ich Viper Racing vorgestellt habe, schon mal benannt. Destruction Derby ist ein Spiel, in dem es darum geht, mit dem eigenen Auto möglichst Erster zu werden und auf dem Weg als Erstplatzierter durchs Ziel zu fahren, alle anderen Autos wegzurammen. Das Ganze ist mit Strecken aufgebaut, wie zum Beispiel eine 8 oder 8-förmig, sodass man also auf dem Weg zum Ziel immer mal wieder Passagen, Kreuzungspassagen hat, in denen man sowieso notgedrungen dazu kommt, dass man halt den Gegner wegrammt. Ist das der schlaue Finger gerade?
Das ist der schlaue Finger.
Ja.
Vielleicht muss man einen kurzen Einwurf machen. Mir war sehr lange Zeit gar nicht bewusst, dass Destruction Derby offensichtlich diese Renndynamik oder diese Rennmechanik verfolgt, weil ich hatte mal, ich glaube, aus einer PC Games oder was, eine Demo-Version davon.
Ja.
Und da waren ja nur meistens so eine Strecke oder eine Map oder was dabei bei anderen Spielen. Und bei Destruction Derby war es tatsächlich diese große Arena, wo man sich versucht hat, gegenseitig zu zerstören.
Genau.
Und viel später habe ich erst rausgefunden, dass in der Vollversion offensichtlich richtige Rennkurse dabei sind. Ja.
Ja. Und so ist das. Aber die Demo, hat die dir gefallen damals?
Ja,
ne?
Also das haben wir wirklich gesucht.
Ja, und das ist auch, manchmal hat damals schon die Demo gereicht und man hat man hat gar nicht gewusst, was noch für Möglichkeiten in der Vollversion dann auf einen gewartet haben. Ich war damals aber, und das Spiel ist 1995 auf den Markt gekommen, ich war damals total gehypt auf dieses Spiel. Es war immer noch so, dass da ein gewisser, ja, ich sag mal, Obolus für zu transferieren war, wie man so schön sagt. Also da war schon einiges an Taschengeld da nochmal einzusetzen, um das Spiel original nicht als Raubkopie sein eigen nennen zu dürfen. Und ich habe damals meinen Papa aktiviert und habe gesagt, ich möchte dieses Spiel jetzt haben, ich habe das Taschengeld zusammen, wir müssen los, ich möchte es kaufen, für den PC bitte. Weil ich war ja stolzer Besitzer eines Pentium 75 oder 90 oder was auch immer, was es war. So, wir haben den ganzen Tag, einen ganzen Samstag damit zugebracht, dieses Spiel überhaupt zu bekommen und sind zu diversen Läden gefahren. Und warum auch immer, waren die Spielregale nicht mit diesem Spiel bestückt. Und wir haben dann, wie so oft, das war beim Gameboy ja schon, du kennst ja aus der privaten Geschichte schon, in Castrop auf einmal der Fall, in einem kleinen Spieleladen, der an einer Ecke ansässig war. Ich weiß heute nicht mehr, wie der heißt. Also ich weiß auch nicht, ob es den heute noch gibt. Ich gehe eher von einem Nein aus. Aber, ja, nein, ganz genau. Der hat schlanke 130 Mark für dieses Spiel haben wollen. Mein Budget war 90 Mark. Und Papa war Gott sei Dank schon genervt genug von diesem Tag, sodass er sagte, er würde das Budget, was ich dabei hätte, aufstocken, sodass wir dieses Spiel nun kaufen können. Und dann sind wir doch alle glücklich und können endlich nach Hause fahren. Und ich habe es, also dieser Rückweg, als ich diesen Originalkarton in der Hand hatte und wusste, gleich geht's los, gleich kann ich die CD einlegen und kann dieses Spiel spielen, das hat einen so großen Erwartungsdruck auf dieses Spiel aufgebaut, sodass ich mega enttäuscht von diesen Rennen in der 8 war, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und ich habe dann in der Vollversion eigentlich nur das gespielt, was du in der Demo gespielt hast. Ja. Ich bin in die Arena gegangen und habe alles weggerammt. Ja, ja. So, das war es dann eigentlich. Aber Destruction Derby war durchaus erfolgreich, sodass ein zweiter Teil dann nochmal nachkam. Und man muss sagen, der erste Teil ist sogar noch released worden auf einem Sega Saturn. Da sieht man einfach mal, wie weit wir da schon wirklich in der Historie zurückgehen.
Kann das nicht sogar noch aufs N64? Kann
man
das
N64 auch hatte auch noch eine Version und die PC-Version. Die war sogar noch unter MS-DOS lauffähig. Mhm. Erst der zweite Teil ist dann unter Windows 95 dann halt lauffähig gewesen. Der zweite Teil war dann ein wenig umfangreicher, was die Rennen anging. Das heißt, man hat nicht mehr so kleine Achterkurse oder Rundkurse gefahren, sondern war da schon deutlich breiter aufgestellt, was die Rennen angeht. Und das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil man durch die RAM-Mechanik sich zwar selber irgendwo auch beschädigt hat, aber natürlich auch, wenn man den Gegner gut getroffen hat, den Gegner beschädigt hat. Und man hat unten so ein kleines Schadenmodell gehabt, sodass man sehen konnte, wo man selber beschädigt ist und was man vielleicht schützen muss. Und im zweiten Teil hatte man dann sogar herumfliegende Motorhauben, die der erste Teil noch gar nicht kannte. Das war also wirklich nochmal...
Musste man dafür hupen, damit
die geschossen wurden? Dann ist da ja so eine kleine Eisenkugel rausgesprungen und das Auto hat sich in eine Dodge Viper verwandelt. Genau. In dem gleichen Zeitkorridor sind so Rennspiele noch wie Fatal Racing oder Bleifuß auf den Markt gekommen. Die haben sich allerdings dann doch unterschieden, weil diese RAM-Mechanik da jetzt nicht so mit bei war. Allerdings auch Bleifuß, einer dieser Titel, die ich heute irgendwie nochmal gerne sehen würde. Ich weiß auch nicht. Also Bleifuß hat mich damals auch fasziniert.
Ich kann dich beruhigen, lohnt sich noch und ist auch gut gealtert.
Ja. Ist gut gealtert, ja, sehr gut, wunderbar. Dann müssen wir das auch gleich mal... Gibt es das denn in den einschlägigen Internetseiten, Internetanbietern?
Ja. Lustigerweise ist das meistens einer der ersten Sachen, die ich dann aus meiner, ich glaube, GOG-Bibliothek runterlade, wenn ich irgendein neues Gerät habe, also sprich PC oder was.
Da gibt es Bleifuß.
Das ist auch gut spielbar im Sinne von ich spiele mal eben 4 Minuten Rennen.
Oder ja, so. Muss ich gleich noch anmachen. Ja, also
das Problem ist allerdings, es ist, glaube ich, zumindest der erste Teil nur per Tastatur steuerbar gewesen.
Das ist nicht so schlimm. Ich habe früher alle meine Rennspiele nur mit der Tastatur gespielt.
Da habe ich mich dann wieder zurück dran erinnert. Habe ich das früher wirklich nur mit, aber auch unter anderem Destruction Derby natürlich? Nee, das haben wir tatsächlich mit Tastatur gespielt.
Ja. Also Destruction Derby ist dann mit dem zweiten Teil Ende 1996 auf den Markt gekommen und es ist dann sehr ruhig geworden um diese Serie, sodass man aus heutiger Sicht, wenn man die Gelüste hat, in einer Arena weitere Fahrzeuge zu plätten oder halt auch auf der Rennstrecke brachial mit seinen Gegnern umzugehen, muss man auf einen geistigen Nachfolger zurückgreifen. Und das ist das Spiel Wreckfest.
Ja. Ich hätte zum Beispiel bei Destruction Derby auch gedacht, dass natürlich einige Elemente auch mal bei Flatout dann drin waren.
Ja, Flatout, also auch eine... Ja. Flatout, das stimmt. Flatout ist gerade der zweite Teil auch ein sehr, sehr geliebtes Spiel von mir. Ja, wir hatten vorhin oder wir hatten in unserem Einspieler Nintendo benannt. Dass Nintendo für diese Folge hier alleine quasi eine Sonderepisode begründen könnte, füllen könnte und das ohne Probleme. Und ich würde ganz gerne hier, weil ich jetzt gerade noch im Racing-Bereich bin, hier einfach mal den Namen F-Zero in den Ring schmeißen.
Ich muss mal ja sagen, dass das nicht so die einzige Racing-Serie ist, die Nintendo sträflich vernachlässigt. Mhm. Nämlich auch noch Wave Race.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie das bei 1080 aussieht mit den Rechten, aber auf jeden Fall auch ein früheres Nintendo-Only-Produkt, was halt nie wieder eine Fortsetzung gefunden hat.
Und auch Excite Truck gibt es auch noch, ne?
Stimmt, ja. Also da machen wir ein ganz großes Fass jetzt noch zum Ende auf. Ich habe F-Zero tatsächlich auf, also die GameCube-Version, emulationsmäßig vor einigen Wochen gespielt.
Ja.
Bin bei F-Zero, genau wie bei Wipeout, erstmal total überfordert. Also das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, du musst eine gewisse Streckenkenntnis haben.
Die Geschwindigkeit ist halt brachial, ja, ne?
Was jetzt gleich passiert, also das ist wirklich so teilweise so Trial-and-Error-mäßig. Aber trotzdem war ich überrascht, als ich den GameCube-Teil gespielt habe, wie gut da die grafischen Eigenheiten, also die Grafik war. Wir sprechen jetzt über einen GameCube-Titel, also Anfang 2000er, maximal Mitte 2000er. Und da war ich echt überrascht, dieses ganze Farbspektrum auch, was das geboten hat und diese einzelnen Details der Rennfahrzeuge oder Flugzeuge. Und das war wirklich auch dann angenehm zu spielen, als man mal so ein paar Strecken, sag ich jetzt mal, sich verinnerlicht hatte.
Ja.
Dementsprechend kann ich es gut nachvollziehen, dass da sehr viele auf noch einen weiteren Teil warten.
Ja, und man muss auch sagen, dass die Geschwindigkeit ja dann da auch das ganz große Kriterium war. Und die ist halt wirklich auch schon 1990 auf dem SNES sehr gut transportiert worden. Was würdest du aus dem Stand sagen, wann ist der letzte Teil rausgekommen? Also wenn mit F-Zero 1990 die ganze Reihe gestartet hat, wann ist sie offiziell geendet jetzt erstmal?
Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass das 2.4 oder 2.5 der Teil für den GameCube war, aber ich weiß nicht, ob es danach noch einen Mobile-Teil gab, also für den DS oder was.
Ja, also du liegst da wirklich schon sehr, sehr genau drauf. Oh. Der letzte Teil kam 2004 raus für den GBA, also für ein Handheld und nannte sich F-Zero Climax.
Okay.
Sagt mir ehrlicherweise gar nichts. Also ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Und vielleicht ist das auch das Problem der Reihe, dass dieser Teil an zu vielen Leuten vorbeigegangen ist und damit natürlich auch wieder nicht den kommerziellen Erfolg dann gebracht hat. Du hattest auch gerade noch einen, ich sag mal, geistigen Nachfolger, das haben wir gerade schon so schön benannt, ins Rennen gebracht und das ist Wipeout. Wipeout hat aber ja doch den Unterschied, auch wenn es hier um Geschwindigkeit geht, dass es aber Items geht, also Waffen, die zum Einsatz kommen. Sowas kennt F-Zero ja gar nicht.
Muss auch ganz klar abgrenzen, dass es kein geistiger Nachfolger ist, sondern Wipeout war ja immer so das Sony-Produkt,
was
dann auch zum Release vollkommen rauskam richtig. Von Playstations und so, also das wirklich eine eigene Serie ist. Ich würde eher sagen, das ist die Konkurrenzserie von Sony zu Nintendos F-Zero. Deshalb verwunderlich auch, dass Nintendo auch diese Spielreihe nicht weitergeführt hat, weil Wipeout ja durchaus, oder Wipeout-mäßige Spiele ja durchaus immer noch sehr großer Beliebtheit
sind. Und auch auf der Switch downloadbar.
Ja.
Ne? Ganz genau. Damit haben wir das Fass Big N nochmal aufgemacht. Was möchtest du bei Big N, also Nintendo, nochmal in den Ring werfen? Du hattest gerade schon Wave Race genannt. Das ist auch immer wieder ein Teil, wenn ich bei uns im Verein unterwegs bin, ein Retro-Gaming-Verein, dass ich dann mit den Gästen, wenn wir dann unterwegs sind im Konsolenraum, immer wieder höre, wo bleibt ein neues Wave Race? Das wird wirklich gefordert. Also
mein Fall ist ganz klar, ich bin ein sehr großer Fan von 1080 Avalanche auf dem GameCube gewesen, also immer noch. Also was mich erstmal, jetzt muss ich mal kurz eine Anmerkung machen, was mich immer ärgert, wenn einige Portale, sei es Podcast oder YouTuber, so einen kleinen Rückblick auf Nintendo machen und sagen, der N64-Teil, der war Hammer. Ja, dann kam noch so einer für den GameCube raus, der war nicht mehr so gut. Nein.
Oh.
Also 1080 war für mich wirklich das absolute Topspiel. Bin auch Wintersportfan und diese Mischung aus diesen Gipfelregionen oben im Hochgebirge, wo man dann runterfahren konnte und war dann quasi auf einer richtigen Piste bis unten dann ins Skidorf rein. Mit einem gewissen Soundtrack, Boy Sets Fire und so weiter, war für mich einfach bis heute ist für mich ein absolutes Topspiel. Ja. Dementsprechend bin ich da auch sehr enttäuscht, dass es da bis heute keinen Nachfolger gab. Jetzt können wir natürlich in jedes einzelne Nintendo-Spiel gehen.
Die Energie haben auch unsere Hörer jetzt gar nicht mehr.
Haben wir gar nicht mehr. Ja. Deshalb ist eigentlich Nintendo auf dem Gebiet ganz gut im Allgemeinen zu behandeln.
Ja.
Weil ich verstehe seit Jahren nicht, dass dort diese IPs, diese einzelnen Franchises einfach nicht mehr aufgegriffen wurden. Wie wir jetzt gesagt haben, es ist F-Zero, es ist Wave Race, es ist 1080 und wahrscheinlich würden wir noch das ein oder andere finden.
Bis vor kurzem hätten wir noch Kirby nennen können, aber dann ist er halt jetzt wirklich dann nochmal...
Zum Beispiel, oder Kid Icarus wurde seit Jahren nicht mehr ist seit Jahren nicht mehr aufgetaucht, außer vielleicht mal dann als Charakter bei Smash Brothers, bis es dann halt einen neuen Teil, ich glaube auf dem DS oder was gab, wo man sich fragt, Nintendo hat wirklich diese ganzen Highlights alle noch in der Schublade. kündigt dann immer Spiele an, sagen wir mal aufgewärmte oder neue Sachen aus der Mario-Reihe, wobei ich mich auch jetzt auf Striker, dieses neue Strikers freue.
Da freue ich mich auch sehr drauf.
Dieses Fußballspiel.
Es heißt Smash Football, das hat aber, also es hat verschiedene Namen, je nachdem von der Region her ist es dann halt so. Lass es uns Smash Football nennen.
Wo man sich halt fragt, also eine Firma von der Größe, warum packen die nicht mal so alte IPs wieder aus, wie F-Zero und bringen auf den Markt, weil es sind ja eigentlich auch, es ist ja ein Absatz dafür da. Also es sind ja mit Sicherheit, die verkaufen sich ja wie nichts, die Titel.
Aber gibt es vielleicht gerade keine überzeugende Idee, ein neues F-Zero rausbringen oder auch von mir aus ein Wave Race? Weil du musst das natürlich sehen, der N64-Teil Wave Race und der dann hinterher nochmal Nachfolgeteil auf dem GameCube hatte, hat halt, es ist halt ein Rennspiel für Jetskis und ist das vielleicht zu wenig heute, wenn du das vergleichst mit einem Forza Horizon, was das alles an Inhalten bietet für Rennspielfans? Ist das vielleicht, wenn man mit futuristischen Raumschiffen unterwegs ist, die 1000 mph fahren, ist das heute zu wenig? Ist da zu wenig Fleisch am Knochen? Oder,
ja, ist eine sehr gute Frage. Das führt nämlich zu einem Punkt, den ich auch noch ganz gerne im Zuge von Nintendo erwähnen möchte oder diskutieren. Das ist nämlich die aktuelle Situation bei Mario Kart. Du hast, wenn Mario Kart erscheint, eine bestimmte Anzahl von Kursen bei. Mhm. Das war jetzt bei dem wieder aufgewärmten Teil beim 8 Deluxe auch so, der immer noch ein großartiges Spiel ist. Der neue Weg von Nintendo ist ja quasi für diesen Teil als Download andere Strecken, also zusätzliche Strecken rauszubringen. Yeah. Das sind dann recycelte Strecken aus früheren Teilen, aber natürlich auch grafisch aufgewertet. Und das finde ich eigentlich eine grandiose Idee. Also das ist so, ich verstehe nicht, warum sich da so viele drüber beschwert haben, die dann sagten, das ist jetzt, ich habe das fertige Spiel schon gekauft und jetzt soll ich dafür noch bezahlen. Nein, also es ist natürlich ein DLC, der was kostet, aber man kriegt ja auch dementsprechend was für und ihr müsst euch kein neues Grundspiel holen.
Absolut.
Das ist ja auch immer die Diskussion, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber die man bei FIFA immer hat, wo man jährlich sagt, warum bringt ihr immer ein neues Spiel raus, ist ja eh immer ein Update, warum bringt ihr nicht einfach die neuen Mannschaften rein? Mhm. Und jetzt hat man bei Mario Kart mal den Fall, wo es halt eine ganze Reihe von DLCs gibt, wo die alten Titel, also die alten Strecken alle noch dabei sind und immer wieder ins Hauptspiel eingeführt werden. Und was wünscht man sich denn mehr, als einen Titel zu haben, wo du deine vielleicht alle deine Lieblingsstrecken drin hast oder eine ganze Anzahl von coolen Strecken, die du immer wieder gerne fährst.
Da hast du wirklich jetzt was hier aufs Tableau gebracht, was mich verwundert hat, positiv überrascht hat von Nintendo, weil Mario Kart 8 ist von 2015. Das Spiel ist 7 Jahre alt. Ist dann mit der Switch nochmal in der Deluxe-Variante dann halt neu rausgekommen. Und was hat uns Mario Kart-Fans immer gefehlt, weil das Spiel an sich lieben wir Fans. Und für mich ist Mario Kart 8 auch weiterhin das beste Mario Kart, was es gibt. Ich weiß, es gibt von anderen Ablegern da auch Riesenfans, aber Mario Kart 8 ist für mich einfach nur perfekt. Und was hat es gebraucht? Es hat einfach mal wieder ein Streckenpaket gebraucht. Ja, also das, was Mario Kart 8 zu Mario Kart 8 Deluxe unterscheidet, ist ja dann einfach die Erweiterung des Streckenpakets. Und wenn wir heute, und das hat, da hat mich Nintendo mit der Direct auch so positiv mitgenommen, endlich mal wieder. Ich bin über Monate oder Jahre nur noch enttäuscht worden und war echt stinkig auf Nintendo. Und auf einmal kommen diese neuen Strecken. Und wir brauchen uns jetzt nicht über die Qualität der Strecken, dass sie halt nicht an die ursprüngliche Qualität der Originalstrecken von Mario Kart 8 herankommen. Das ist für mich geschenkt. Hauptsache, wir haben neues Streckenmaterial, weil es einfach auch ein fairer Kurs ist, der dahinter steckt. Wenn man überlegt, das sind dann irgendwo 48 Strecken oder was, die nochmal dazukommen und das ja auch in Wellen. Das heißt also, in dem Fall hat Nintendo das Ganze strategisch sogar noch ganz klug aufgebaut, weil man, ich denke mal, eine gewisse Road to Mario Kart 9 irgendwo aufbauen will mit einer neuen Konsolen-Hardware, die eventuell damit auch verbunden ist. Und bis dahin schafft man es jetzt aber nochmal Mario Kart 8 weiter in den Verkaufszahlen hochzuhalten und den alten Fans etwas mitzugeben. Und ich habe viel auf Nintendo gemeckert in den letzten Monaten. Hier habe ich keine Lust zu meckern, auch wenn die Strecken, ich nehme jetzt einfach hier diese Wii-Strecke, die Kokospromenade, die ist sicherlich bekannt. Da hat man am Ende nochmal eine Straße, wo Autos parken. Und in der Original-Wii-Version fahren die hin und her. Das ist jetzt aber auf
das
der...
Geht ja gar nicht.
Ja, da stehen sie einfach. Das liegt aber auch einfach mit an der... an dem Grundgerüst, wie sie diese Strecken halt jetzt in Mario Kart implementiert haben, das hat so wohl einfach nicht funktioniert. Aber ich bin einfach dankbar dafür. Und wir haben jetzt letzte Woche noch ein schönes Mario Kart Turnier gefahren. Und da sind auch von den neuen Strecken einige mit dabei gewesen, die sich Fahrer und Fahrerinnen dann aktiv ausgesucht haben. Zeigt also auch, es wird angenommen in der Community. Das heißt, hier hat Nintendo für mich ganz, ganz viel richtig gemacht. Wir hoffen, dass sie auch einige ihrer alten IPs, die vielen bekannt sind und wenn man an Nintendo denkt, sofort in den Sinn kommen, wo man sich dann auch weitere Fortsetzungen wünschen würde. Aber es gibt natürlich auch Spieleperlen, die als Spiel einfach nur eine 1 plus mit Sternchen sind, die aber nicht wirklich Mainstream bekannt sind, habe ich so das Gefühl, die aber es durchaus verdienen, einfach wieder aufgenommen zu werden. Und hier möchte ich unseren Hörern den Tipp an die Hand geben, sich Super Princess Peach für den NDS, für den Nintendo DS, 2005 ist es released worden, zu Herzen zu nehmen. Das ist ein Jump-and-Run-Spiel mit Princess Peach als Hauptperson, die einen Schirm hat, mit dem sie dann quasi langsamer runterfällt und sowas. Und da gibt es einige Mechaniken in dem Spiel, die haben mich damals geflasht. Und ich als Testosteron-getränkter Kerl hätte nicht gedacht, dass ich mir ein Spiel hole, wo Princess Peach die Protagonistin ist. Habe es dann aber aufgrund einer es gab einen gewissen Spielmangel, der mich interessiert hat und es war wieder ein Jump-and-Run-Spiel und auf den kleinen Handhelds habe ich einfach immer sehr, sehr gerne Jump-and-Run-Spiele gespielt und das eingesteckt und habe das durchgesuchtet. Einfach ein grandioser Titel, absolute Empfehlung, gerne, gerne nachholen. Ja. Das wäre so mein Plädoyer an Big N-Spielen dazu. Ne?
Aber das ist eben, was du sagtest, jetzt gerade so, dass im Fall von Nintendo, dass wir dann immer auch nicht nur ein neues Spiel erwarten, eine Fortsetzung einer alten Reihe, sondern dementsprechend auch einen modernen Umfang. Das ist halt die Frage, ob es das dann überhaupt haben muss in dem Sinne. Jetzt mal so als Beispiel bei einem Mario-Fußballspiel wie Strikers oder so, hast du ja auch eine bestimmte Anzahl an Feldern, die du spielst. Musst du dann bei einem Wave Race auch, sag ich jetzt mal, 70, 80 Kurse haben oder was in der Sache.
Ja,
oder
guter Punkt, ja.
Reichen halt vielleicht 20 oder was in der Richtung. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass die Nintendo-Spiele meistens nicht die günstigsten sind, nicht nur zum Release, sondern auch lange danach, wie sich das dann rechnen würde. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, Nintendo auch eine Firma ist, die auf sehr viel Fans basiert und auf die auch auf sehr viel Fans vertrauen kann. Und ich glaube, dass da eben schon ein gewisser Absatz ist, alleine schon durch den Titel von einem Spiel.
Ja,
und natürlich birgt Nintendo, das muss man auch sagen, immer für eine gewisse Qualität im Normalfall. Also, dass dann eher Ausrutscher dabei sind, ist eher die Ausnahme. Und von daher, wie gesagt, ist es aus meiner Sicht ein bisschen unverständlich, dass bis heute da gewisse Sachen einfach nicht mehr auftauchen.
Ja. Wenn Nintendo selber Hand anlegt und selber entwickelt, muss man sagen, ist es eigentlich dann No-Brainer, weil es dann gut funktioniert. Sie dürfen nur nicht den Fehler machen, weiterhin beliebte IPs dann irgendwo an Drittfirmen abzugeben. Und ich will mir jetzt gar nicht die ganze Pokémon-Gemeinschaft hier gegen uns aufwiegeln, aber das, was halt die letzten Pokémon-Spiele nicht, sie sind beliebt, sie sind gut verkauft worden, aber es ist halt technisch, ja, einfach zu wenig, muss man sagen. Genauso wie ein Hyrule Warriors auch nicht unbedingt sauber programmiert war. Das sind alles so Sachen, da sind große IPs hinter und ich hoffe, dass Nintendo sich darauf besinnt und sowas wie Metroid 4 jetzt wirklich einfach auch wieder so ein Meilenstein wird und
hat man auch nichts mehr von gehört in letzter Zeit, ne?
Ja, das ist, es hat mich vieles bei deiner Battlefront 3-Geschichte an Metroid jetzt erinnert. Hier hat man ja scheinbar auch nochmal den Stecker gezogen und gesagt, wir machen jetzt nochmal alles neu. Und da muss man der ganzen Sache natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Aber ich möchte noch so ein paar Spielereien einfach hier reinwerfen und die unvollendet lassen, nur damit man sie einmal genannt hat, die nicht fortgesetzt wurden. Unter anderem die Ultima-Reihe. Commander Keen. Kennt ihr vielleicht noch den schießwürdigen Jazz Jack Rabbit, der als Jump'n'Run in einem Jump'n'Run mit Pistole unterwegs war? Man darf auch nicht vergessen, ein Rayman Legends ist von 2013, auch wenn es 84 Mal re-released worden ist, überall und nirgends. Es ist von 2013, wir brauchen was Neues von Rayman. Für mich war Midtown Madness ein Grund, warum ich mir damals ein Lenkrad geholt habe, neben Need for Speed. Genauso wie Motocross Madness. Das sind alles alte Microsoft-Marken, die auf einmal irgendwie nicht mehr weiter bedient wurden. Half-Life, ich weiß gar nicht, hatten wir gesagt, benennen wir gar nicht mehr weiter.
Wollen wir gar nicht drüber reden?
Wollen wir gar nicht drüber reden. Wir sind jetzt auch hier.
Wir eh schon Ärger, weil wir das Thema nur kurz erwähnt
ganz
haben.
Ganz genau, ja. Gefährliches Thema. Und somit habe ich nochmal ein paar der Marken gedroppt und hier mit reingebracht.
Wir freuen uns, falls ihr bis zum Ende durchgehalten haben solltet und dass ihr vielleicht uns durchaus weiterempfehlt und vielleicht, wenn es euch nicht so ganz schlecht gefallen hat, auch unsere kommenden Folgen anhört. Wir haben auf jeden Fall einige Ideen für kommende Folgen. Also da ist eher das Problem, dass wir jetzt erstmal aussuchen müssen, was wir überhaupt auf die Reihe kriegen davon. Und dementsprechend hoffen wir, dass ihr weiterhin bei uns am Ball seid. Ja, was immer ihr auch gerade macht, wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
Ganz genau. Wir versuchen euch einmal im Monat hier mit unserer nostalgischen Expertise zu verwöhnen. Und folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Da gibt es schon jeweils den Pixel Stew als Profil. Da werdet ihr auch in Zukunft die Informationen kriegen, wenn wir eine neue Folge platziert haben und wenn eine neue Folge rauskommt. Hier haben wir dann auch immer mal wieder so ein bisschen was für die Community dann auch, wie zum Beispiel, da könntet ihr euch jetzt nochmal Gedanken machen, was ist denn die Spielreihe mit den meisten Teilen in sich? Da haben wir jetzt überhaupt gar keine Ahnung von, ist uns vorhin in der Recherche aufgefallen, aber vielleicht habt ihr die Ahnung. Dann lasst es uns doch mal da. Nils, es war mir eine Freude, diese erste Folge mit dir hier aufnehmen zu können und auch dein Battlefront 3 Trauma ein wenig aufgearbeitet zu wissen.
Ich war aber gerade so ein bisschen geschockt, weil du offensichtlich nichts daraus gelernt hast, sich monatliche Milestones nicht zu setzen. ich dachte, das hatte ich vorhin hier groß und breit erklärt, deshalb war ich jetzt ein bisschen verwundert, dass du das doch wieder aufgegriffen hast und uns als Ziel gesetzt hast, weil du weißt, es kann böse enden.
Das ist richtig.
Das lehrt uns dieser heutige Abend.
Vielleicht schaffen wir es einfach dieses einmal im Monat, bleibt uns da gewogen und empfehlt uns weiter, folgt uns bitte im Social-Media-Bereich, um alle aktuellen Informationen zu bekommen. Und damit schließen wir den heutigen Podcast.
Genau. Ne? Macht's gut.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.